dieser Folge von Zwei Asen tanken.
Go. Das wird für uns alle hier eine Überraschung sein, wie lang 60 Sekunden sind.
Apfel irgendwie verschlucken.
Jetzt sind 10 vorbei.
The Message fand ich auch richtig gut und
Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
Warum?
The Message.
So heißt das Lied.
Und ich fand das auch mal, ich wollte ganz gerne die evangelisch-menowarischen gründen, die dann immer in der Kirche Manowar-Lieder singen, einfach nur. Weißt du, und dann so, die Gott und Odin, wie geil das wäre, wenn du, oh, Almighty, weißt du, wie geil das wäre.
Lauteste Gottesdienst der Welt.
Ja, da will ich jedes Mal.
Ihr könnt ja mal Hallo sagen und mal, was es heute für ein Getränk gibt und so die Leute mal ein bisschen reinholen.
Ach so, genau, die Leute bei sich zu Hause abholen, das machen wir im Fernsehen immer da, wo sie selber sind.
Ich kann ja zum Beispiel keine Hörbücher ertragen.
Warum nicht?
Weil ich das einfach mega langweilig finde, wenn mir einer vorliest. Das macht mich,
weiß ich auch nicht. Das finde ich ganz interessant, weil zu Hörbüchern habe ich so verschiedene, zu Hörbüchern habe ich so Theorien. Es gibt diverse Hörbücher, die sind als Hörbücher besser als das geschriebene Buch. Es gibt diverse Bücher, die sind geschrieben besser als Hörbücher.
Und hast du es geschafft, daraus vielleicht eine etwas allgemeinere Regel abzuleiten, welche Bücher sich für Hörbücher eignen, welche eher nicht?
Ja. Bücher mit kurzen Sätzen. Also komischerweise, ich mag überhaupt keine Krimis, ne? Lese ich nie, weil ich finde, bei Krimis ist es immer total ätzend, weil der Plot einfach generell immer derselbe ist.
Ja.
Geht für Hörbücher super. Game of Thrones geht überhaupt nicht, weil ich lese das ungefähr dreimal schneller, als es mir vorliest. Das macht mich fertig.
Genau, das macht mich nämlich auch rasend.
Ja. Chuck Palahniuk kannst du nicht hören, weil der schreibt ja so architektonisch, der baut das ja so zusammen, dass sich das nachher so im Kopf so bildet. Funktioniert nicht, wenn es anders jemand anders liest. Und ein gutes Buch kann auch durch einen schlechten Leser total kaputt gemacht werden, ein schlechtes Buch kann durch einen guten Leser total geil gemacht werden.
Verstehe.
Heinz Strunk, die Bücher sind immer fantastisch, wenn er die vorliest. Herr Lehmann, und so, finde ich echt keine so geilen Bücher.
Ja.
Wenn Sven Regner das liest, ich würde alles von dem hören. So, da gibt auch ein paar Sachen, wo er Kafka liest. Und da haben wir, glaube ich, drüber geredet, H.P. Baxter liest Thomas Bernhard. Das habe ich noch nicht gehört, da habe ich nur kurz reingehört. Da ist jeder Satz, trifft einfach ins Mark. Da kannst du nicht viel falsch machen. Und ich höre jetzt gerade dieses Panikherz von Stuttgart Barre. Das ist echt ganz okay.
Hat er selber gelesen oder?
Ja. Ich wusste gar nicht, dass der das so kann. Das ist ganz gut.
Ich hoffe, dass ich auch mein Buch dann als Hörbuch machen kann.
Ja, mach das doch.
Man muss dann ja immer zu einem Hörbuchverlag, der Bock drauf hat, das zu machen. Und die warten aber meistens ab, wie gut erstmal das Buch läuft.
Blabla, fertig.
Naja. Ich habe mal, das gibt's auch auf iTunes.
Wir können das ja selber machen.
Das habe ich gerade so.
Ja.
Das gibt's auf iTunes. Ich habe mal Alice im Wunderland eingelesen und habe das über iTunes hochgeladen.
Siehst du, ich wurde gerade für sowas angefragt, also für jemanden, der auch sowas. Also die Idee liegt ja total nahe, dass man, ich wollte Bosse liest Lovecraft, würde ich gerne machen, weil ich das ganz geil finde. So, dass man Bücher einliest, wo die Rechte einfach abgelaufen sind.
Aber da musst du trotzdem noch Uke dazu, sonst denken alles wäre der Sänger.
Habe ich ja erzählt von meinem Plan, ne? Nee. Ich möchte ja ganz gerne, weil alle sagen ja immer, klingst ja wie Olli Schulz. Olli Schulz kann sich ja keiner mehr leisten, die Konzerte sind sofort ausverkauft, mega teuer.
Du willst eine Olli Schulz Coverband.
Genau das. Ich wollte erstmal immer, ich würde die einfach komplett parallel planen, so immer in den Städten, wo er ist, würde ich dann auch auftreten. Die Karten wären total billig, weil ich würde ja sagen, ich kann ja überhaupt nicht singen und auch nicht spielen. Die Leute wären auch immer mega enttäuscht, wenn sie dann rauskommen, weil ich einfach seine Lieder einfach so schlecht und lustlos einfach so singe. Und dann wollte ich eben so ein Album machen, weißt du, wie ist das denn hier? Wie heißt er? Dringens, der auf
Richard
dem Boot
Cheese.
Wohnt. Nein. Gunter Gabriel. Gabriel singt Cash. Gab es doch dieses Ding, wo ich so, Bosse singt Schulz. Und der Nebeneffekt wäre, dass dann auch jeder denkt, dass ich vielleicht noch dieser Sänger wäre, der seine Schlager immer singt.
Das stimmt. Sonst hätte ich jetzt gesagt, mach doch Bosse singt Bosse, aber dann würde es ja keiner mehr denken, dass du das bist.
Das würde auch gehen. Ja, das stimmt. Aber so dachte ich, kann ich mehrere Fliegen mit mehreren Klappen schlagen.
Ja. Also du schreibst einfach groß Bosse aufs Plakat und ganz klein irgendwo Uke.
Ja, in Klammern. Uke. Auch gut, siehst du, es geht so viel. Ja, genau. So viel dazu. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge.
Staffel.
Es ist schon wieder eine Staffel. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ist schon wieder eine neue Staffel. Es ist so krass, wie erfolgreich wir sind.
Ist das jetzt die vierte Staffel?
Ja.
Das ist echt der erfolgreichste Podcast, den ich hier gemacht habe.
Vierte Staffel ist oft ein Tipping Point.
Hm.
Manchmal sind vierte Staffeln ganz, da fällt den Autoren dann nichts mehr ein.
Was richtig gut wäre, wenn du hier so einen Stoffhai hättest und wir da alle nochmal kurz rüberspringen könnten, so rituell. Hast du sowas, Maria?
Ja. Und das macht ihr gerade.
Du hast überhaupt nicht zugehört.
Doch, ob ich einen Stoff frei habe, über den ihr drüber springen könnt.
Ja, hat doch zugehört.
Zwei Nasen tanken! Zwei Nasen tanken.
Also herzlich willkommen. Das hier ist Zwei Nasen tanken. Wie immer.
Ja.
Mit Uke Bosse.
Richtig, richtig. Und Nils Bogelberg.
Und natürlich am Mikrofon, an den Recherchen und am Archiv und gerade am Pizza bestellen, am dran am Sein.
Weil wir dürfen nämlich keins mehr benutzen heute, hat sie gesagt.
Genau. Unsere Aufpasserin und Betreuerin und Pflegerin.
Zuhälterin.
Maria Lorenz.
Hallo.
Hallo.
Ja.
Ja.
Ja, das ist doch schön.
Wir haben natürlich wieder ein Getränk, das ein Staffelgetränk.
Richtig.
Und da hat diesmal Uke wieder zugeschlagen.
Le Bois de Staff.
Le Bois de Staff.
Ja, wie der Franzose auf keinen Fall sagen würde.
Salut. Was sagen die? Italienisch. Was sagen denn die Franzosen bei Prost? A tout à l'heure.
Savoir
vivre, laissez-faire. Oh,
mon Dieu.
Was sagen denn die Franzosen für Prost? Da sind wir vollkommen bescheuert.
Die sagen eigentlich immer. Oder?
Was sagen die Franzosen für Prost, Maria?
Krieg ich raus. Ja, gut. Ist ja egal.
Das gibt's doch gar nicht. Man muss doch wissen, was die.
Das gehört eigentlich, müsste es zu unserem Repertoire gehören.
Das fängt schon ganz unangenehm an, diese Folge, diese Staffel.
Wir zeigen hier nicht unbedingt, dass wir Fachwissen haben.
Santé.
Na klar, Santé. Das war zu naheliegend. Santé. Ja.
Ja.
Das Getränk wurde ausgewählt, weil ich keine Lust hatte, auf den Verkäufer zu warten mit dem Schlüssel zum Schnappschrank.
Ja.
Und habe deshalb etwas genommen, was einfach so in der Gegend herumstand. Nämlich, lass mich das noch anders formulieren.
Ja.
Es ist auch sommerlich. Sommerlich, frisch,
absolut.
Hat eine gute Farbe.
Ja.
Es vereinigt die zwei Richtungen auf der menschlichen Geschmacksskala. Säuerlich und bitter.
Bäuerlich, okay.
Bäuerlich. Ich habe es früher nie trinken wollen. Also vor 10 Jahren ist das irgendwie, glaube ich, in München so trendy geworden. Da wollte ich da nichts mehr zu tun haben. Also ich will mit einigen Sachen, die aus München kommen, durchaus was zu tun haben, nämlich mit Haxen und Bier.
Ja.
Aber mit diesem Getränk wollte ich nichts zu tun haben. Aperol Spritz.
Ja, es hat so ein bisschen so ein, auch diesen, finde ich, diesen Ruf, den Hugo hat, oder?
Was hat er denn für einen Ruf?
Na, so für so Muttis. Also
ach so, ja, genau. Das,
so
das
ein Mäuschen-Getränk, das sogenannte, oder?
Ich glaube tatsächlich auch, Negroni
ist ja... Ich glaube,
wir
nehmen Wort Spritz vielleicht.
Ja, das... Mhm.
Na, es ist ja, man muss ja sagen, dass Hugo ein bisschen im Fahrwasser von Spritz. Spritz wurde plötzlich sehr erfolgreich, Aperol Spritz. Ja. Wahrscheinlich, weil auch die Firma Aperol es ein bisschen gepusht hat. Ist ja für die...
Da gab es ja diese coolen Werbung, wo diese halbnackten Leute auf der Straße so ein bisschen Mardi Gras-mäßig tanzen und sich die dann so zugeben auf die Autodecke.
Das war die Werbung, oder?
Das war die Aperol-Werbung.
Ja, Aperol sehe ich gerade, gibt es auch seit 1919. Also es hat auch lange gedauert, so 100 Jahre, bis es mal erfolgreich wurde quasi.
Na, wahrscheinlich war das vorher so. Ist doch oft so, wie bei Jägermeister. Vorher haben das so alte Leute so pur wahrscheinlich geschnappert und dann wollten sie irgendwann jung werden. Und haben das mit irgendwas gemixt.
Und dann haben sie dieses Spritz und das lief dann sehr gut. Und in dem Fahrwasser von Spritz kam dann Hugo. Hugo
im
ist ja.
Spritzwasser sozusagen.
Hugo ist ja Holunder, ne? Holunder,
ja, sowas, ja.
Blütensirup. Insekt und Wasser. Und ja, das ist dann da so mitgekommen. Das kommt, glaube ich, tatsächlich so aus München, aus dieser ganzen Käfer und was das alles ist.
Schickimicki-Ecke.
Ich muss aber leider dazu sagen, auch wenn es die Muttis mögen, die Soccer-Moms und wie sie alle heißen, ich mag dieses Bittere einfach total gerne.
Ja.
Und das ist aber auch noch ein anderes Bitter als das Schweppes-Bitter.
Ich finde es so ein erfrischendes.
Ja, und das ist, wie du gerade schon sagtest, wie dieses italienische Getränk, was so ein bisschen aussieht wie Ameisensaft, weil die Form von dem Ding auch so ist. Dass ich mag das echt ziemlich gerne. Und warum ist denn bitter erfrischend? Weiß keiner. Kannst du es mal recherchieren? Warum ist bitter erfrischend?
Cool. Findest du bitter erfrischend? Ich finde bitter gar nicht.
Ich finde, das ist ein mega
erfrischendes. Das Erfrischende, ja, aber
ich
das Erfrischende
auch
am
an
Spritz,
Gin Tonic gedacht, das ist ja auch so.
Das Erfrischende am Spritz ist ja so die diversen Kohlensäuren und so.
Ja, aber also das mache ich zum Beispiel. Der Tonic von Gin Tonic ist für mich ein anderes Bitter als jetzt dieses Aperol-Bitter. Wie ist denn das Campari-Bitter? Das ist doch auch eher so ein Aperol-Bitter.
Ja, absolut. Das ist ja dann wahrscheinlich dieses, was ist das, Chinin, was das so bitter macht?
Ist das Chinin?
Also diese bittere Limonade aus Italien heißt ja Chinotto.
Dann hoffe ich, dass keiner von euch jetzt schwanger ist. Ne?
Und da komme ich nämlich auch wieder auf die Ameisen, weil bei denen heißt es, glaube ich, Chitin. So.
Ah ja, genau.
So, Chinin halt, ja, ist das Chinin. Dann ist das dasselbe wie im Tonic oder was? Oder dem Schweppszeug, da ist doch immer auch mal Chinin drin. Na, keine Ahnung, aus dem Grund finde ich das relativ erfrischend. Ich mochte auch den Negroni sehr gerne, den ich letztens irgendwann mal getrunken habe und wieder vergessen habe, was drin ist. Ich glaube, da ist noch Wermut drin, der macht es dann irgendwie noch bitterer.
Ja, Negroni versuchen sie ja jetzt gerade zum großen Innengetränk zu machen.
Stimmt, da war gerade so eine, genau deshalb habe ich den auch getrunken, weil der war irgendwie Negroni-Woche, total funktioniert bei mir.
Und wir waren auf irgendeiner, auf einem Launch von einem Gin. Also da wurde ein Gin.
Da gehen die feinen Herren und Damen also hin. Hallo, wir Gin-Party.
Ja, 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 genau, da waren wir. Und da hat er sozusagen seinen Gin auch mit Negroni vorgestellt. Also
echt, ja?
Hat er gemixt. Und ich fand, dass es unglaublich lecker gerochen hat, aber nicht gut geschmeckt hat.
Ach, das war dieser, ja, nur dass es weg ist.
Gibt es mir meins auch?
Das war dieser, das war so ein Typ, der diese Cocktails gemacht hat mit so einer, der hat da so, der hatte Zedernholz oder sowas.
In seinem Gin, den er vorgestellt hat, war Zedernholz.
Und der hatte den, aber dann, der hatte dann so Zedernholzstücke und die hat er in so einen mobilen Brenner gemacht und hat er den Zedernholzqualm immer noch auf das Getränk gepustet oder injiziert oder so.
Das klingt für mich nach okkultem Treiben und
das klingt nach,
Magie.
Für mich klingt es nach Hipster.
Ja, also es klingt für mich nach wie so, völlig übertrieben.
Für mich klingt es wie dieses spanische Restaurant El Bulli, Molekularküche, ja. Weißt du, so.
Ja, aber hat man das denn dann geschmeckt, dass der da seinen Rauch drüber geblasen hat?
Ja, man hat das krass geschmeckt. Echt? Hat das mega geschmeckt.
Aber,
ach so, gut, dann.
Aber es ja. War halt auch im Gin schon drin. Deswegen war der auch so leicht gelblich, weil der so mit Zedernholz genau. Versetzt war.
Hm.
Aber
mir hat
eh
das Geschmack, Getränk nicht geschmeckt, weil das war mir so zu bitter. Da war nichts Frisches mehr drin, so für mich.
Mhm.
Dieses Negroni halt.
Also ich bin ein sehr großer Freund von dummes Zeug zusammenmixen und gucken, was passiert.
Ja.
Aber ich achte auch ein bisschen auf Effektivität, ne? Also, wenn du
was?
Effektivität.
Ah, Effektivität. Effektivität.
Ja. Effektivität. Da einfach irgendwas durchzublasen und dass es dann da drin hängen bleibt. Ich kenne mich jetzt mit Chemie nicht aus, mit Physik nicht, aber glaube nicht, dass es klappt. Das ist einfach auch eine Glaubenssache.
Nee, das hat schon, vielleicht ist es auch einfach, dass man es dann beim Trinken der Rauch so in die Nase zieht oder so und dann dadurch natürlich diesen Geschmack dann mitnimmt.
Obwohl Bongwasser schmeckt bestimmt auch nach Drogen. War das schon ordentlich.
Boah, das war mal in meinem Freundeskreis unter den Jungs damals, als wir noch 16, 17 waren, so eine Mutprobe.
Bongwasser trinken. Das kenne ich auch irgendwie.
Ziemlich schlaue Mutprobe.
Ich hatte auch eine Menge schlaue Freunde. Ich musste das nie machen, weil ich war eine fast, glaube ich, die einzige in meinem Freundeskreis, die damals immer Nein zu Kiffen gesagt hat.
Aber zum Trinken auch dann?
Nee, zum Alkohol nicht. Aber zum Bongwasser trinken?
Und zum Bongwasser trinken.
Da musste ich dann nicht, weil das war so eine Kiffermutprobe.
Ach
und
so.
Da, weil ich keine war, hat man mir die nie angeboten.
Weil ich hätte es dann gleich gesagt, okay, wenn du nicht kiffst, dann trink's halt.
Ich habe es nur ab und zu gegessen, aber geraucht habe ich.
Ah ja. Hier klopft es schon wieder, dieser Klopfgeist.
Ja, ist der Klopfgeist. Aber das hört man wahrscheinlich gar nicht, oder?
Nee, auf der Aufnahme hört man es nicht.
Mich interessiert immer nur, was diese Leute machen, die da den ganzen Abend rumklopfen.
Die klopfen aber nur, wenn du da bist. Also da.
Ja. Ist es so? Ist es jetzt wieder das erste Mal?
Ja.
Da ist einfach jemand, der nie reingelassen wird.
Ja, genau.
Aber der auch sehr zart. Habt ihr eigentlich schon, ich war vorhin ja kurz mit der Pizza beschäftigt, habt ihr schon das Thema genannt?
Nee, das Thema nennen wir heute nicht. Das ist der Trick.
Und müssen die Leute
Die Leute
das
müssen
raten?
Einfach selber drauf kommen.
Okay, ist also wieder wie bei der ersten Staffel.
Ja, ich verrate nur, es ist ein Körperteil.
Was denn?
Ich find's lustig. So lache ich, Entschuldigung.
Ja.
Das sah ein bisschen aus wie Verzweiflung. Also
ist es ein äußeres oder ein inneres Körperteil?
Nun, ich sag mal so, viele Leute tragen es auf der Zunge.
Was?
Also es ist schon relativ weit drin, würde ich sagen.
Ja.
Aber man kann es ordentlich raushängen lassen.
Sind eigentlich Organe auch Körperteile? Oder sind Körperteile eigentlich nur...
Na, die sind doch Teil des Körpers.
Ja.
Extremitäten sind die außen, ne?
Mhm.
Also nicht alle, sondern nur die Arme und Beine. Also dein Kopf ist keine Extremität.
Und die Ohren?
Auch nicht.
Ah,
aber gibt es auch innere Extremitäten?
Und der Penis?
Das sind so wie, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt ja auch extrovertierte Leute und introvertierte Leute, das sind dann die Intremitäten. Intimität.
Ja, erstmal Prost.
Ja, nochmal Prost.
Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, das Thema zu benennen.
Ich glaube auch. Also, wie man sich jetzt schon so verrennen kann, indem man einfach nur über Körperteile spricht, ja, ist es vielleicht sinnvoller, dass wir tatsächlich das Thema nennen.
Ich glaube auch.
Ja.
Und das Thema lautet?
Die Leber.
Okay. Das Thema lautet nicht die Leber. Ich habe mich schon gewundert, warum du bei den Körperteilen feststeckst.
Wieso? Wieso?
Das Thema lautet das Leben.
Ach, scheiße. Ach, okay. Also ich dachte schon, das sind so, also die Kette setzt sich nicht gut fort nach Dummheit. Wieso reden wir denn jetzt über Körperteile? Aber da habe ich mich jetzt also sehr schlecht vorbereitet.
Wie konntest du denn davon ausgehen, dass das Thema die Leber ist? Was ist das für ein Thema?
Es lag aber auch nah.
Ich will wissen, was Uke vorbereitet hat. Ja.
Aber es lag ja auch irgendwie nah, fand ich, weil wir trinken und dann sagst du, okay, machen wir das Thema die Leber. Und ich sage, gut, die Leber ist jetzt, also ich esse die relativ ungern, auch wegen dem seltsamen Geschmack. Jetzt sind wir sogar schon beim Geschmack.
Aber es geht um das Leben. Das ist voll das 5-Minuten-Thema, die Leber.
Aber wie du mich jetzt hast auflaufen lassen und wir haben einfach über Extremitäten ja gut, die Leber.
Ich dachte, du willst jetzt so zum Herz und zum Leben kommen und so.
Das, aber ja, genau, okay, gut. Ah, ja, insofern ist natürlich das Leben auch ein Körperteil.
Ist es eine Extremität?
Es sitzt in der Zirbeldrüse ja angeblich. Nee, die Seele. Die Seele.
Was für eine Drüse?
In der Zirbeldrüse sitzt die Seele.
Na, die Zirbeldrüse.
Da sitzt die Seele drinne.
Ja, die Leute, die aus dem Norden von Deutschland kommen, sagen, du sagst Zirbeldrüse, ne?
Sagst du Zirbel? Mhm. Sagst du auch Kirche? Birne?
Kommt drauf an.
Kirsch?
Ja, Milch.
Schnitzel?
Ich sag auch Milch.
Sagst du echt Schnitzel?
Schnitzel. Nee, Schnitzel sag ich nicht. Aber du sagst bestimmt Schnitzel.
Schnitzel. Ich hätte gerne Schnitzel.
Ja, Schnitzelkönig.
Ich habe Freunde von mir, die kommen morgen zum Besuch aus... Wir kommen aus London, aber über England. Über,
krass.
Ah, ja,
Brexit-mäßig, oder was? Ziehen jetzt bei dir ein?
Ja, tatsächlich. Sie lacht über ihn. Sie ist Italienerin, er ist Engländer, aber er wird ausgelacht. Sie kommen jetzt gerade an und als sie mich mal besucht haben in Hamburg, als ich da noch gewohnt habe, da kamen die irgendwie spät abends an. Ich sage, okay, ich mache eine kleine Tour zurecht. Ich mache mal diese Mexikaner-Test-Tour, also falls wir doch mal Mexikaner trinken. Ne? Und dann waren wir um 3 Uhr morgens in Erikas Eck.
Ja.
Die haben 22 Stunden, wenn mich alles täuscht, am Tag auf.
Ja.
Die einzige Zeit, wo sie nicht aufhaben, ist zwischen 2 und 5. Nein, die haben also 21 Stunden am Tag. Ja. Tagsüber zwischen 2 und 5.
Ja.
Restliche Zeit haben sie auf. Du kriegst
wo ist das denn, Erikas Eck?
Das ist da deine Schanze so ein bisschen. Das ist da bei...
Ach so, in Hamburg.
Genau.
Ja, stimmt, da war ich auch mal. Ja,
du kriegst einfach immer einen Schnitzel. Und seitdem, jedes Mal, wenn sie ankommen, fragen sie, können wir noch einen Schnitzel essen? Weil sie jetzt nicht gelernt hat, dass das natürlich woanders nicht geht. Dass Schnitzel jetzt kein Nahrungsmittel ist, was man in Deutschland generell rund um die Uhr serviert kriegt, sondern dass das nur in speziellen Läden geht.
Ja.
Und deshalb muss ich sie wieder leider enttäuschen, weil sie kommen morgen irgendwie um 11 Uhr abends, dann gibt es dann irgendwie nicht mehr so unbedingt einen Schnitzel. Oder weißt du zu welchem, wo es noch einen Schnitzel gibt? Morgen ist DJ Shadow.
DJ Shadow?
Der Shadow.
was gibt's denn
was da kommen die morgens oder abends um 11?
Was gibt's denn in Berlin für einen vergleichbaren Laden wie Erikas Eck?
Es gab in Neukölln mal Louis den Schnitzelkönig, das weiß ich noch, wenn der noch da ist.
Und es gibt doch hier in Prenzlberg einen Schnitzelkönig.
Den kenne ich nicht. Also bei uns gibt es einen Schnitzelpuff, was ich einen ziemlich guten Namen finde. In Friedrichshain, aber der hat natürlich dann nicht mehr, der gibt es nichts mehr.
Naja,
die kriegen jetzt nichts, die müssen dann irgendwie Mittwochmittags essen. Das ist dann das Pech der späten Ankunft. Ja, also wir reden über das Leben, was ja auch gerade, muss man sagen, in heutigen Zeiten wieder ein brandaktuelles Thema ist. Also es wurde kaum in der Menschheitsgeschichte so viel gelebt wie heutzutage.
Das stimmt.
Und auch so heftig.
Im Imbiss Cheers Schnitzel kriegt man bis nachts um 3 knusprig gebratenes Schnitzel.
Wo ist das? Aber ist das dann in die Fritteuse geschmissen?
Naja, er hat jetzt noch diesen super Qualitätsanspruch an Schnitzel um 3, oder?
Also das ist ja das Geile bei Erikas Eck. Du kriegst auch ein richtig geiles.
Das
ist schon ein geiles Schnitzel und ein Riesenschnitzel. Und du wirst auch noch richtig schlecht behandelt, wenn du es nicht aufisst.
Genau, Oberbaumbrücke.
Oberbaumbrücke? Ach, da vorne dieser Schnitzelladen. Ja, ich weiß, wo der ist.
Nein, das würde ich jetzt einfach mal verheimlichen.
Direkt an der Kreuzung.
Die kriegen einfach morgen keinen Schnitzel mehr.
Aber du willst es auch eigentlich nicht wirklich.
Ja, ich würde, aber das ist mir jetzt auch zu umständlich.
Verstehe.
dann wenn ich vorher die Qualität nicht gecheckt habe, dieses Schnitzel selber.
Dann breche ich die Recherche jetzt.
Früher in Köln, auch ein Tipp für alle Kölner Zuhörer. Ich hoffe ja ehrlich, dass uns jemand aus Köln zuhört. Haben wir eigentlich so Lokalresonanzen, von wo aus uns die meisten Menschen zuhören?
Kann ich gucken, Moment.
Kannst du echt gucken?
Kannst echt gucken, von wo aus die Menschen uns zuhören?
Ja, mit meinem Statistikprogramm.
Cool.
Hast du selbst geschrieben?
Ja. Nee, aber habe ich.
Wie heißt dieses Statistikprogramm?
Also man kann es bei Soundcloud ziemlich gut sehen und ich benutze aber auch Podtrack.
Podtrack. Das ist so, das klingt so ein bisschen wie wenn du so ein Kind hast und das es trainiert hast, aufs Pöttchen zu gehen, aufs Töpfchen.
Und dann guckst, wie es zum Topf kommt. Oder
ja, ob es da ganz hingeschafft hat. So, und dann trägst du es irgendwo ein, okay, immer näher ran, wie viel gekleckert hat.
Also, wir werden am meisten gehört in Berlin. Danach Hamburg, danach München, danach Dortmund, danach Köln. Soll ich weitermachen?
Boah, Köln noch nach Dortmund, beschämt mich.
Aber auch seltsam.
Also es freut mich für Dortmund, vielen Dank Dortmund, aber meine Kölner Hut, das schmerzt mich natürlich, mich als Halbkölner. Aber auf jeden Fall, wo wir in Köln früher immer, wenn wir so eine Nacht durchgetrunken oder gefeiert haben, wenn wir dann morgens frühstücken wollten, dann sind wir immer in den Imbiss im Großmarkt, im Kölner Großmarkt. Da war dann unten geschäftiges Treiben, weil dann die neuen Rosen- und Fischlieferungen irgendwie ankamen, die da verkauft wurden an ernsthafte Händler. Und wir saßen immer halb betrunken oben in dieser Frühstückspinte und haben uns da irgendwie so Tracker-Rühreier machen lassen und so. Das war echt immer super, super gut.
Tracker-Rührei.
Na, immer so Riesenportionen und dann immer so Rührei und strammer Max und sowas.
Auf so Schiffen, ne? Mhm. Wenn du so rüberfährst, irgendwie nach England oder Schweden und dann da im Passagierbereich sitzt, ja. Da gibt es ja Bereiche, die sind nur für Busfahrer. Da steht dann da auch draußen dran oder so Truckfahrer oder sowas. Weil die keinen Bock haben, sich dann auf der Schifffahrt auch noch mit dem Pöbel, den sie transportieren müssen, auseinanderzusetzen.
Mit welchen Pöbel transportieren denn
Truckfahrer? Und da gibt es bestimmt auch so Trucker-Spiegelei, also Trucker-Rührei. Alle anderen kriegen so Passagier-Rührei.
Und was ist es bei denen
so? Und die Trucker kriegen so das richtige Hardcore, weil die brauchen es ja auch.
Was ist denn für dich ein Trucker-Rührei?
Naja, das ist intensiver und härter, weil die haben das harte Leben auf der Straße. Naja,
und das ist halt aus so einem Straußen, aus so fünf Straußeneiern.
Ja, die brauchen das Eiweiß auch und die müssen ja auch irgendwie durchhalten.
Die brauchen ja Masse.
Ich wollte übrigens nochmal ganz kurz korrigieren, weil ich habe nur die letzten 7 Tage geguckt. Overall ist die Reihenfolge Berlin, Hamburg, Köln.
Das hätte ja mal aber auch ins Auge gehen können.
Paar Glück gehabt. Aber Respekt an Dortmund, sich da in den letzten 7 Tagen so einen
so hoch
Platz
zu
da ergattert zu haben.
Overall ist es nämlich nur Platz 10.
Aber wie kommt es, dass das in den letzten paar Tagen so war? Haben wir irgendwie so ein Dortmund-spezifisches Thema gehabt, was die Leute dann so getriggert hat? Das könnten wir aber mal probieren. Lass es doch mal über so eine spezielle Stadt reden und gucken, ob Wiesbaden. Lass mal über Wiesbaden reden und gucken, ob wir dann mehr Hörer kriegen.
Ich bin eher gespannt, was ihr vier schon über Wiesbaden redet.
Und das, nein, nur so zwischendurch punktuell.
Also, jetzt über Wiesbaden reden, oder?
Vielleicht ist das auch mal ein Thema für eine nächste Sendung. Schreibt mal mit. Also uns kommen bestimmt noch, Entschuldigung, meine Arbeitsanweisung immer.
Das ist dann dann müssen wir uns nächstes Mal wieder entscheiden zwischen den Themen Wiesbaden und Menschen, die Thorsten heißen oder so war das, ne?
Aber wir werden doch wohl nicht die Süße vergessen.
Ja,
die Süße.
Ja, aber ich habe das Gefühl, uns kommen sehr gute Themenideen auch beim, wenn wir schon bei so einem Thema sind.
Absolut,
klar. Da springt auch einiges bei raus.
Ich bleib immer mit.
Na naja, gut. Was? Entschuldigung, du wolltest was sagen?
Naja, also vielleicht machen wir eher mal so eine Tour nach Eisleben oder so und machen dann was über Eisleben. Oh, hier habe ich eine neue Podcast-Idee.
Du hast eigentlich recht, wir könnten Eisleben oder Bitterfeld vielleicht mal...
Ja, wo wir jetzt hier so bitteres Zeug trinken.
Vielleicht mal positiv, wir fahren da mal hin zu dritt, gucken uns mal an und erzählen mal, dass es da vielleicht, finden wir auch eine schöne Ecke da.
Apropos Leben.
Ja, Leben.
Apropos Leber.
Ja, Leben.
Ja, das Leben, ne?
Leben.
Ich denke in letzter Zeit auch manchmal so über das Leben, ne?
Echt?
Ich denke manchmal so über das Leben nach und denke so... Wenn man so über den Sinn des Lebens nachdenkt, ne? Was, also die Frage ist ja, das ist ja eine alte Kamelle, was ist der Sinn des Lebens? Und die Frage ist natürlich auch, stellt man sich öfter die Frage danach, was der Sinn des Lebens ist, je länger man es bestreitet, das Leben?
Oder hat man sich immer dran gewöhnt?
Oder hat man sich immer dran gewöhnt? Weil grundsätzlich, wenn man es ganz mit der ganz groben Zange anpackt, dann ist das Leben ja eigentlich, geht das Leben ja eigentlich nur um einen selbst. Eigentlich geht es nur darum.
Außer du bist Sklave, dann geht es nur um jemand anders.
Nee. Selbst als Sklave versuchst du ja, ist ja dein Lebensziel, also solange du Sklave bist, da irgendwie rauszukommen. Also,
nicht, wenn man das dir einindoktriniert hat, dass du einfach nur Sklave bist.
Weiß ich nicht. Meinst du, das war, haben die so gemacht?
Ja, so ein Unsullied, der denkt da nicht drüber nach.
Jetzt halt nicht, dass du weißt, was das ist. Du hast nur die ersten 8 Folgen gesehen.
Ach so.
Ach, das ist Game of Thrones, oder?
Ja, gut, aber wir können ja auch mal über Sklaven reden. Ich habe das Gefühl, ich habe auch
gerade. Hast du nicht so ein Sklaven-T-Shirt von Game of Thrones? So mit
was?
Cock-Sklaven oder was steht da drauf? Nee.
Cock-Merchant.
Ach, Cock-Merchant.
Cock-Merchant.
Das hat Frieda mir geschenkt, irgendwie der beste best Cock-Merchant in Westeros oder irgendwie.
Aber
sowas.
Steht da nicht auch irgendwas mit Slavery oder so?
Von Slaver's Bay, das ist so ein Ort. Achso,
ist ein Ort.
Da würde ich jetzt nicht unbedingt hinfahren.
Aber ist nach Sklaverei benannt.
Mhm. Deshalb würde ich da nicht unbedingt, weil man weiß nie, ne, da machst du Pauschalurlaub und dann, ob du da dann nicht dann auch nachher der Sklavenanimateur wirst, weiß man nicht. Aber ich habe gerade dieses Hörbuch gehört von John Higgs, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, Everything, irgendwas so strange gedöns. Das geht ums 20. Jahrhundert, wo er so eine leicht alternative Geschichte des 20. Jahrhunderts schreibt und grundsätzlich die These irgendwie so ein bisschen das Thema aufwühlt, aufweilen lässt, dass es gerade im 20. Jahrhundert zum ersten Mal wirklich nur um Individualismus gegangen ist, um dieses Ich. Und dass das vorher vielleicht gar nicht so unbedingt war. Deshalb glaube ich, dass wir, könnte ich mir vorstellen, dass wir in einer Zeit leben, wo der Individualismus so dermaßen stark vertreten ist, dass man sich da vielleicht mehr Gedanken drüber macht, als wenn man im Mittelalter ein Bauer war. Das ist ja auch die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ne? Wenn du erstmal für dein Essen sorgen musst und für deine Getränke, dann denkst du erstmal nicht drüber nach, was der Sinn ist, sondern erstmal, wo du was zu essen herkriegst.
Ja, aber ich meine das auch gar nicht so nach Selbstverwirklichung oder so, nach solchen Gesichtspunkten, sondern ich finde ja, dass schon das Beschaffen von Essen ein auf sich zurückgeworfen ist. Eine auf sich zurückgeworfenheit ist.
Ja.
Weil es einem darum geht, selbst zu überleben. Aber wenn du Sklave bist und dein ganzes Leben ist scheiße und du musst einfach alles dafür tun, um überhaupt was zu essen zu haben, um überhaupt zu überleben, dann ist ja offensichtlich das Leben an sich ein so großer Wert, dass es darum geht, selbst so lange wie möglich daran beteiligt zu sein. Warum gibt jemand nicht auf, dessen Leben nur scheiße ist? Warum lebt er das Leben trotzdem immer weiter? Und es ist doch nicht immer nur, also ich will jetzt nicht, dass das hier so eine Suicide-Diskussion wird oder so, aber der Drang zu leben ist ja weitaus höher als der Drang nicht zu leben.
Aber der ist vielleicht ja auch biologisch eingebaut. Weil,
ja, das ist doch interessant.
Letztendlich ist es so, das ist glaube ich so ein, also wenn man das rein oder sehr existenzialistisch sieht, dann sind wir einfach nur biologische, biodegradable Roboter, die einem Programm folgen, dessen Programm ist, weiter zu bestehen, fortzupflanzen und dann bist du eigentlich egal, sobald du deine Gene weitergegeben hast. Dann ist wurscht. Dann, also brauchst du auch nicht 100 werden, das ist dann irrelevant, sondern deine Gene sind in die nächste Generation weitergegeben, zack, weiter. Und dann. Bis wir dann endlich mal den Sinn des Lebens kalkuliert haben für die Roboter, die den Planeten, für die Alienrasse, die den Planeten gebaut hat.
Dann sind die Menschen aber so konzipiert, dass die quasi so lange wie möglich versuchen, ihre Gene weiterzugeben.
Also so oft wie möglich, meinst du?
So oft und so lange wie möglich, ja. Männer können bis ins hohe Alter Kinder zeugen.
Ja.
Aber das ist ja bei allen anderen Tieren, oder bei den meisten Tieren nicht so. Viele Tiere sind ja sogar darauf ausgelegt, einmal irgendwie sich fortzupflanzen und dann...
Pandas.
Und dann Tschüss zu sagen.
Die so. Pandas gar nicht. Ich glaube, das ist doch immer diese Diskussion, dass die Sexualität von Männern anders ist als die von Frauen, weil Männer ihren Samen so weit wie möglich und damit ihre dominanten Gene, um so Dominanz zu erlangen oder was der Geier, mein Gen, meine... Ihr, her da, raus da, überlebende Stärkerin, meine Gene sind besser, deshalb kann ich sie an mehr Frauen verstreuen. oder so.
Aber das ist natürlich sehr archaisch.
Das wird heute sehr interessant, weil ich merke jetzt schon deutlich die Wirkung von diesem ersten Getränk.
Vielleicht wird es nochmal entspannt, wenn du was isst.
Vielleicht.
Aber das ist ja sehr archaisch.
Deine Barbecue-Pizza mit Barbecue.
Du bist auch viel weiter als ich im Trinken. Ich muss mal schnell nachziehen.
Und das schmeckt ja auch nicht nach Alkohol. Das schmeckt ja einfach nur nach erfrischender Fröhlichkeit.
Obwohl ja witzigerweise alle Bestandteile Alkohol sind, oder? Oder habt ihr da auch Wasser?
Außer Eiswürfel. Ja. Außer du hast da noch Wodka drin.
Wasser. Ja.
Das sind Wodka-Würfel.
Aber so, man kann ja dieses Leben auch so auf verschiedene Art und Weisen, also dieses philosophische, also einordnen auf philosophische Art und Weise, auf wie hat man gelebt, wie lebt man gut, warum lebt der Franzose, warum hat er diese schöne Lebensart, ja. Wie ist das Leben vielleicht anders am Nordpol als auch woanders?
Oh, yes. Also ich meine, man kennt ja zum Beispiel Religion als sinnstiftendes Element für das Leben. Mhm. Weil ich bin jetzt nicht der gläubigste Mensch, den es gibt oder so. Vielleicht ein bisschen würde mich so, also wenn eins überhaupt nicht gläubig ist und 10 supergläubig, Papst geradezu papstesk ist.
Ich glaube nicht, dass der Papst so gläubig ist.
Ja, aber dann vielleicht die an den Papst glauben, papstgläubig.
Ach so, nee, weil ich glaube, der Papst, der macht das eher aus Beruf. Der hat gesehen, dass es eine irgendwie coole Berufswahl so wie Politiker müssen ja auch nicht. Ne,
das,
ja.
Ist das so?
Das gibt einen Unterschied. Es gibt den Leidenschaftspapst und den Berufspapst. So hat man die ja unterteilt.
Kann das sein, dass im Bits, dass einem Papst da der Computer sagt?
Mir ist damals Tankwart vorgeschlagen worden.
Und das ist ja, wie wir wissen, sehr knapp vor Papst.
Also da war ich ein bisschen, also deshalb würde es mich nicht wundern. Ja. Also du konntest ja diese ganzen Hefte rausziehen mit den möglichen Berufen, die du wählen kannst. Ja. Und warum da jetzt zum Beispiel von den 40 Stück, die sie nur hatten, warum einer der Berufe Philosoph ist, oder also Regisseur und Philosoph, finde ich jetzt, ist jetzt nicht die beste Berufswahl, die man jungen Kindern mitgeben kann. Und das bei mir Tankwart raus, also ich war wohl am falschen Computer, also ich.
Ja, muss.
Das war der Realschul- oder der Hauptschul.
It's dann a bug, not a feature.
Nee, da waren dann so die Fragen: Arbeiten Sie gerne mit Holz? Nee. Mit Metall? Nee. Mit Menschen? Nee. Ja, Menschen, glaube ich, ja. Meinetwegen, so, wenn es denn sein muss. Wenn ich jetzt schon nicht mit Holz und Metall, dann meinetwegen Menschen. Und dann gab es, ja genau, Tankwart und Busfahrer. Und
Also die Fragen, die der Computer stellt, sind: Arbeiten Sie gerne mit Holz, arbeiten Sie gerne mit Metall, arbeiten Sie gerne mit Menschen?
Ja.
Und wenn du aus Versehen am Hauptschulcomputer sitzt und die zwei ersten Fragen mit Nein beantwortest und die dritte mit Ja, dann sagt der: Werden Sie Tankwart?
Ich weiß
wenn
nicht.
Du am Gymnasialcomputer sitzt, bei den gleichen Fragen antwortet der: Werden Sie Philosoph?
Ich glaube, am Gymnasium wird nicht nach Holz und Metall gefragt, weil es ist ja klar, dass Gymnasiasten da nicht mit umgehen können. Ja. Das ist eher, arbeiten Sie gerne mit Latein, arbeiten Sie gerne mit Mathematik, arbeiten Sie gerne mit Biologie. Keine Ahnung, wahrscheinlich sowas.
Nö, Latein und Mathematik ist ja das Holz und Metall von
des Gymnasiasten. Das Holz des Gymnasiasten, das stimmt. Aber vor allem, wenn ich drüber nachdenke, hätte ich diesen Berufswunsch, diesen Berufsziel also erfüllt. Ich gesagt, okay, wenn mir das Pizza sagt, dann mache ich das jetzt mal.
Ja.
5 Jahre später gab es keine Tankwarts mehr. Da ging das alles automatisch. Tankwarte.
Ich fand als Kind immer diese... das gab es nur in der Aral, dieses Windrad in Benzin,
ja, das
an
war
der Zapfsäule.
Cool. Das stimmt. Ja. Und das hast du immer gesagt: Nein, Vater, nicht zu Esso, hinüber zu Aral.
Also ich glaube, dass auch wahnsinnig viele Philosophiestudenten dann als Tankwart geendet sind, ehrlich gesagt.
Eher so,
so
oder?
Wie so Taxifahrer, die so.
Aber da gab es ja so Hefte. Dann, was macht der Philosoph? Ja, der Philosoph steuert einen Diskurs bei oder irgendwie so. Hallo, ich möchte gerne als Philosoph arbeiten. Verstehe ich nicht, eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Das ist doch jetzt, wie geil das wäre, wenn das ein praktischer Beruf wäre.
Ja.
Ich gehe mal, Schatz, ich muss auf der Arbeit, ne? Philosophenabend.
So wie in diesem Monty Python-Sketch, wo das Ehepaar im Restaurant ist und der Kellner den Themen gibt, über die sie sprechen können.
Das finde ich ziemlich, das würde für mich schon wieder total Sinn machen. Dann gab es auch das Philosophen-Fußballspiel, gab es doch auch.
Ah ja, stimmt, genau, stimmt.
Sokrates, wo sie dann diskutieren, ja. Ob es jetzt abseits war oder ja. Nein, der Ball existiert überhaupt nicht, weil der ist nur in unserer Vorstellung.
Apropos Philosophie. Philosophie hat ja ganz viel mit Leben zu tun. Philosophie ist ja so dieser ständige Versuch, das Leben irgendwie erklärbar zu machen.
Ich mag, wie du wieder das Thema zurück. Das gefällt mir sehr gut. Man merkt, du hast sowas schon mal gemacht. Ja, ist gut.
Na, ist doch irgendwie, weil ich habe zum Beispiel in den 90ern, als ich so irgendwie anfing, mich halbwegs für Philosophie zu interessieren, habe ich das preisgekrönte Computerspiel zu Sophies Welt sehr oft gespielt, auf CD-ROM damals.
Echt?
Und das war echt super gemacht. Und das in Sophies Welt, wie ein Freund von mir, der auch, ich weiß gar nicht, ob der Philosophie hat, irgendwas Ähnliches auf jeden Fall studiert. Und den, das ist so einer der schlauesten Menschen, die ich irgendwie so jemals getroffen habe. So. Also bei dem fand ich immer ganz toll, wie der Sachen erzählt hat und erklärt und so. Und der hat auch immer gesagt, dass er Sophies Welt super findet, weil das den Leuten Philosophie mega gut erklärt. Also der hat das im Gegensatz dazu, dass man denken könnte, dass da quasi Menschen, die sich wissenschaftlich mit der Thematik beschäftigen, in die Nase rümpfen, hat der gesagt, nee, ist voll gut gemacht, weil die Leute es dadurch checken. Und ich habe halt das Buch nicht gelesen, aber dieses Computerspiel wirklich bestimmt 5-6 Mal durchgespielt, weil das so Spaß gemacht hat, weil ich das so spannend fand und so spannend erzählt fand und so. Und damit wären wir bei Sophies Welt und bei der Erklärung von Philosophie. Philosophie anschaulich zu erklären, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, viele Leute sind damit überfordert oder irritiert, dass manchmal das Spannendste die Fragestellung ist.
Mhm.
Und nur aus der Fragestellung kann man aber Ideen fürs Leben gewinnen.
Mhm.
So, fangen wir mal bei der Kindheit an. Uke, hattest du eine schöne Kindheit?
Ich hatte eine recht schöne Kindheit.
Was hast du als Kind gedacht, was so das Leben, was das Leben mal sein wird, was das ist?
Also ich war Fan von Didi Hallervorden immer sehr früh.
Ja.
Und ich wollte gern Privatdetektiv oder Erfinder werden, weil ich Peter Lustig so gut fand und Kalle Blomqvist.
Naja. Hattest du auch ein paar schwarze Handbücher?
Schwarze Handbücher?
Ja, das war die schwarze Hand, war dieses waren diese Bilder.
Oh, schwarze Hand, ach so, ja. Ich dachte, schwarze Handbücher, was, die schwarze Handbücher, genau. Ja. Ich hatte ganz viel, ich hatte Baldwin Pfiff, schwarze Hand hatte ich auch.
Baldwin Pfiff war auch gut.
So, und ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich da damals gedacht habe, also relativ, als ich jung war, ich komme ja vom Land. Und ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, deshalb kann ich das auch nicht besonders gut beantworten.
Wirklich?
Ja.
Also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis, aber immer nur so phasenweise. Ich glaube, dass es mehrere Kindheitsstimmungen oder Erinnerungen gibt, die ich ganz gut anzapfen kann.
Hm.
Auch wenn dann manchmal irgendwie so, ich dann manchmal auch Erinnerungen habe, bei denen meine Eltern sagen, stimmt doch gar nicht.
Nein, du bist nicht in deinem Garten aufgewachsen
so in mit etwa, genau.
1000 nackten Frauen. Das ist nicht passiert.
Das ist sowas Ähnliches kennt Maria ja auch. Die manchmal feststellen muss, dass Geschichten aus ihrer Kindheit nie so stattgefunden haben.
Wieder eine Abend Syndrom. Im Savoy, in der Savoy-Bar in Köln hat mein Leben verändert.
Ja. Aber ich hab trotzdem das Gefühl, also ich wollte auch mal Detektiv werden. Ich hatte sogar ein Detektivbüro mit meinem besten Freund und Nachbarn zusammen. Und dann haben mir zu einem Geburtstag meine Eltern richtige Visitenkarten für das Detektivbüro geschenkt, haben die extra so prägen lassen und cool. So richtig drucken lassen. Das war natürlich ein Hammergeschenk. Aber ich wollte sehr früh, war mir klar, dass ich Schauspieler werden will. Das war sehr früh schon mein Berufswunsch. Und da habe ich eigentlich immer drauf hingearbeitet, bis ich es dann doch nicht wurde. Traurig eigentlich. Ich denke jetzt gerade so, ich bin jetzt gerade in so einer Zeit und so einem Alter, wo ich drüber nachdenke, ob ich es nicht vielleicht nochmal versuchen soll. Ja, ist ja ein Beruf, da kann man ja in jedem Alter einsteigen.
Das stimmt. Und dann spielt man andere Rollen, das ist richtig. Ja. Und vor allem, wenn man zu früh einsteigt, dann hört man nämlich auf, weil da ist man mit Macaulay Culkin und dann war es das irgendwann mal gewesen. Nee, aber das Interessante ist ja, darüber habe ich einen Artikel gelesen, ich glaube, oder nur die, nee, ich bin ehrlich, ich habe nur die Überschrift des Artikels gelesen und den Artikel dann nicht mehr. Ich glaube, in der Business Park, weil du ganz oft immer so, ja, ich weiß, deshalb, ich habe ja auch nur die Überschrift, ich habe so durchgeblättert. Obwohl, naja, so, normalerweise hört man ja immer, hey, du musst das als Beruf machen, was du liebst.
Naja.
Haben wir da vielleicht schon mal drüber geredet? Und die Business Punk postulierte die These, dass man auf keinen Fall das als Beruf machen soll, was man liebt.
Weil man es dann nicht mehr liebt.
Ja.
Das stimmt auch nicht so ganz, nee, aber ich glaube, man.
Aber da die Fragestellung ist interessanter als die Antwort, weil da ist jetzt auch nie, das ist nicht ganz falsch. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Aspekt, um das zu betrachten. Das weil ich mache jetzt ja auch viel Schauspiel und ich habe den Glück, dass ich da jetzt mein Geld nicht mit verdienen muss.
Ja.
Sondern das, wie ich aus Freude machen kann, das ist 10-mal geiler, als wenn ich jetzt zu jedem Casting rennen müsste und jeden Scheiß machen müsste.
Das stimmt.
Und insofern würde ich, an der Stelle würde ich dem da schon zustimmen. Das ist jetzt, also wenn man seinen Job Ich glaube, das ist auch ein relativ neues Konzept, ne? Auch mit dem 20. Jahrhundert, so mit der wie individuell wir sind, dass wir uns dadurch definieren, dass, was unser Job ist und was wir machen, dass wir das machen wollen. Das hattest du ja nicht. 1700, dann warst du eben der Sklave oder der Bauer, dann hast du das gemacht. Und da war gar nicht die Frage, ob das geht oder nicht.
Ja.
Und jetzt wollen wir uns darüber definieren, wollen auch ein sinnvolles Leben führen und wollen das uns selber erfüllen und wollen auf Facebook allen Leuten zeigen, was wir für ein unfassbar geiles Leben haben.
Ja, und da ist die Frage, ist das sinnvoll? Ist das sinnvoll, mein Leben so zu führen, dass ich glücklich bin? Das ist nämlich eigentlich die Frage. Dieses Streben nach Glück, dieser Wunsch, glücklich zu sein, ist das überhaupt sinnvoll? Das ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit öfters mal stelle. Weil
das Streben dich daran hindert, weil also, dass man glücklich sein will, das ist jetzt doch, also wenn man, glaube ich, wenn man alles runterbricht, wenn man sich sagt, okay, warum habe ich dieses Leben jetzt, was will ich damit machen? Entweder ich versuche irgendwie einen Zweck zu erfüllen, also einfach nur einen Zweck, der jetzt ist, ich will die Welt retten, ich will andere Leute glücklich machen. Wenn man sagt, okay, oder ich muss unbedingt viel Geld verdienen oder ich muss meine Familien ernähren oder weiß der Geier, oder ich muss Kinder haben oder ich muss besonders fromm sein. Und wenn man das alles irgendwie runterbricht und sagt, ich weiß nicht, was es ist, könnte man sich ja darauf einigen, gut, dann sehe ich wenigstens zu, dass es mir gut geht. Oder meinst du, ist das dann schon zu egoistisch oder ist das auch falsch?
Nee, ich weiß nicht, ob das falsch ist. Ich glaube nicht, dass das falsch ist, aber ich glaube, dass das egoistisch ist. Und deswegen, also davon geht dann meine steile These von gerade eben aus, dass im Grunde genommen, dass man sich alles darauf runterbrechen lässt, dass man will, dass es einem selbst irgendwie, dass man irgendwie, ich weiß nicht mal, ob man sagen kann, glücklich ist, sondern irgendwie durchkommt.
Self-Actualization heißt es ja, glaube ich. Heißt das nicht so?
Ja, aber selbst der Sklave, der damals irgendwie so, selbst wenn ihm suggeriert wurde, dass das sein Leben ist und er das jetzt halt bis zum Ende irgendwie so bestreiten muss, selbst der hat ja dann versucht, das Beste draus zu machen.
Ja, den möglichst angenehmen Job als Sklave zu haben.
Ja.
Ja, das ist dann vielleicht Self-Actualization und du machst es in dem Rahmen, wo du willst. Aber ich glaube, das ist auch Teil unseres Programms.
Aber ja, und da ist die Frage, ist das nicht auch ein bisschen sad? Weiß ich nicht.
Aber inwiefern? Was muss es denn dann, also was wäre dann der Gegenentwurf?
Ja, das gibt, und das ist die Frage, die ich mir stelle. Was?
Na, die Borg. Die Borg sind der Gegenentwurf.
Als Kollektiv.
Als Kollektiv.
Ja. Das frage ich mich die ganze Zeit, ob es überhaupt einen Gegenentwurf dazu gibt.
Na, es gibt natürlich diesen Pol.
Oder ob man als Mensch dazu verdammt ist, bei Tiere zum Beispiel, ne, wenn du dir Tiere anguckst, da hat man ja das Gefühl, die sind immer in einer gleichen Umgebung, im gleichen Modus. Tiere sind ja nichts, die irgendwie anfangen, eine Umgebung zu verändern, um sich weiterzuentwickeln oder so, sondern die sind ja immer, die bleiben immer in diesem quasi evolutionär selbst gesteckten Rahmen. Und
der Garten Eden.
Ja.
Bevor wir den Apfel der Erkenntnis gegessen haben.
Ja.
So Tiere sind immer so komplett in diesem Moment und
genau.
Die haben gar keinen Bock auf Zivilisation oder weiß der Geier was, weil die sind jetzt und sonst auch nicht, die sind nicht gestern und nicht morgen, die sind jetzt.
Genau.
Wir
sind das nie, wir sind nie jetzt. Das
stimmt, und wir sind aus so einer Notwendigkeit, also Zivilisation existiert auch nur, weil war irgendwie alles nicht so geil, wenn es uns die ganze Zeit mega gut ging und wir weiter im Garten Edepetete wären und immer die ganze Zeit lecker Essen gegessen hätten, hätten wir auch nichts weiter gemacht.
Genau. Aber wenn man sich das vergegenwärtigt, zum Wohl.
Prost.
Erstmal trinken.
Mhm. Zweite Runde.
Ist das nicht, hat man nicht dieses Bedürfnis oder die Idee, dass nicht alles gewesen sein kann, dass da irgendwie mehr sein muss. Also klar, wir sprechen dann über Jenseits oder Wiedergeburt oder welches Konzept auch immer Religionen aufwerfen, als zusätzliches sinnstiftendes Element. Aber irgendwie.
Ja, aber das, ich glaube, genau deswegen ist das ja so. Deswegen gibt es diese Spiritualität, deswegen gibt es diese Lücke, die dann von irgendwelchen Religionen gefüllt wird. Oder meinetwegen auch, wir suchen uns irgendwas, was uns irgendeinen Sinn und irgendeine Richtung gibt, was irgendwie größer ist als wir selber, was jetzt im schlimmsten Fall dann Nationalismus ist oder weiß der Geier was und im besten Fall ein Fußballverein oder Purpose. Das sagt man auch in Filmen immer ganz oft, so irgendwelche Aliens, die irgendwelche Leute sich nehmen und sagen, I gave him a purpose.
Aber welcher Purpose, was, ich weiß gar nicht, welchen ich da irgendwie...
Nils, jetzt reiß dich mal zusammen.
Ich will auch nicht, dass das so eine Depri-Folge wird, aber...
Ja, das weiß man eben auch nicht, das können wir jetzt auch nicht beantworten, das ist jetzt auch, das keine Ahnung. Und wir beißen uns ja nur so durch. Und im schlimmsten Fall, das ist ja immer das Traurige,
ja.
Okay, also vielleicht erzähle ich mal das. Ein guter Freund von mir, mit dem habe ich in London gewohnt, das war so ein fantastischer Typ, der war irgendwie so 7, 8 Jahre älter als ich. Ja. Der hat zwar sein Studium nicht hingekriegt, aber mit dem habe ich gefeiert und der hat so das Leben so extrem geliebt und das war so ein ganz offener, freundlicher Typ, der sich für alle Leute interessiert hat und richtig, richtig, richtig guter Typ.
Ja.
Und der hatte auch so eine schwierige Geschichte, also der war adoptiert. Seine Mutter war ganz komisch, aber er kannte seinen Vater irgendwie nicht.
Ja.
Und die Mutter ist dann irgendwann mal betrunken nachts aufgetaucht. Und also alles ganz dramatisch. Und ja. Du hast so gemerkt, der hat noch was vor im Leben. Der muss das noch rausfinden. Der muss das noch beenden. Der muss wissen, wo das alles herkommt und was seine eigene Geschichte ist. Und der ist dann mit Mitte 30 bei einer Party, man weiß nicht, was passiert ist, gestorben. Ist aus dem Fenster gefallen und ist gestorben. Und das war so ein Moment für mich, das ist so 10, 11 Jahre her und ich fahre da wie ich einmal im Jahr zu seinem Grab und ne, bin immer sehr traurig, so, weil ich da so unfassbar stark gemerkt habe, das war noch nicht zu Ende.
Ja.
Der hätte noch was machen müssen. Da hat der Sinn, der hat seinen Sinn, der hat das, was er erreichen wollte, nicht erreicht.
Ja.
Ne, also wenn wir jetzt von dieser ganzen Sinnfrage reden, wenn ich so, als meine Oma gestorben ist, war das für mich so ein anderes Gefühl, da habe ich gedacht, das ist okay, die hat ihr Leben geführt, die hat das alles gemacht. Die hat ihre fröhliche Jugend oder irgendwann waren sie einen Krieg und so weiter, aber die hat ihre Kinder aufgezogen, die hat alles erlebt. Und wenn du das vielleicht als Sinn siehst, dass du alles erlebst und durchmachst und dann Leben zu Ende geführt, dann sagst du, okay, das ist wie eine Geschichte und die ist jetzt zu Ende und das war's.
Ja.
Dann finde ich, kann man das als Sinn betrachten und kann sagen, wenn das mein Leben ist, dieses alles zu erleben, dann zack, das war's. Aber bei jemandem, bei dem das nicht so ist, da finde ich, spürt man ganz stark, Alter, was ist das für ein Quatsch? Oder wenn du so Geschichten liest von Kindern, die irgendwie getötet wurden oder Unfälle hatten und so.
Ja.
Das, finde ich, ist immer die große Tragik. Und weil, nicht weil, ja, doch, na, vor allem weil die ihr Potenzial und diesen Sinn, den es haben könnte, nicht ausgelebt haben.
Ja.
Und das ist aber auch ein abstrakter Wert, den wir an so ein Leben anlegen. Weil, jetzt verfasel ich mich und das schon beim zweiten.
Ich finde es gar nicht verfaselt. Ich finde es ganz interessant, weil die Frage ist natürlich, und vor allem, naja, wie kann man die Frage stellen, ohne dass sie zynisch klingt, aber wie lange geht so eine Geschichte, also wie lange muss so ein Leben erzählt werden, ne?
Ich glaube, das ist eine gute Frage, aber das ist eben, das hat sich auch sehr verändert. Irgendwo habe ich jetzt gerade gelesen, irgendein Google-Typ hat gesagt, ja, so in 10, 20 Jahren werden wir aufhören zu sterben.
Ja.
So, was das schon wieder für ein Druck ist. Also, Mann, ey, dass ich einer der Ersten sein möchte, von denen, die dann auch bitte, oder im Mittelalter, was hast du da, das meine ich so, das hat sich auch total verändert. Was hast du denn erwartet? Was hast du erwartet, wenn du so ein Steinzeitmensch warst? Was hast du erwartet? Du hast nichts weiter erwartet als heute Abend was Gutes essen und irgendwie, dass der Häuptling dir ein nettes Wort sagt und was hast du sonst erwartet?
Ja.
Und dann bist du mit 40 gestorben, das war dann irgendwie meinetwegen okay.
Ja.
Und das ist auch nicht so schlimm. Das ist so dieses vom Individualismus, dass wir echt sehr viel von uns erwarten. Und wenn so ein Ra's al Ghul ankommt, der dann sagt, sorry, also, ne, oder die Matrix, die sagen, Menschen sind wie Insekten oder wie Bakterien, die vermehren sich und vermehren sich, bis alles kaputt ist.
Ja.
Dann kann ich manchmal nicht anders als zu sagen, ja, eigentlich stimmt es so. Von unserer persönlichen Philosophie sagen wir, ein Menschenleben ist das Wichtigste, was es gibt. Und das müssen wir schützen. Aber du könntest das auch von einer anderen Perspektive ankommen und sagen, ja, so viele, was sollen das? Lass es die Herde mal ein bisschen ausdünnen.
Das stimmt.
Und auch das wäre dann irgendwie wahrscheinlich, also von einem bestimmten Standpunkt aus könnte man sagen, ja, das sind ja auch nur Menschen. Gibt es genug von.
Ja, wahrscheinlich.
Es hat übrigens jemand ein Rap-Album oder Ra's al Ghul gemacht.
Echt?
Das kann man auch so im Netz runterladen.
Gut. Gute Idee. Es haben bestimmt auch schon viele Rap-Alben über das Leben gemacht. Ich finde das ja, ich finde ja das...
ja, Life of Pablo. Also speziell über das Leben von Pablo auch.
ich finde ja das, also das ist ja bei Religion ganz spannend. Im Grunde genommen sucht man sich die Religion mehr oder weniger, na klar, man wird auch so ein bisschen reingeboren, aber trotzdem, irgendwann hat das mal jemand entschieden. Man sucht die Religion so ein bisschen danach aus, wie einem so das Ende gefällt.
Oh, das ist eine ziemlich gute Idee. Ich bin ja Subgenius und bei uns ist es Eternal Salvation oder Triple Your Money Back.
Was ist denn Subgenius? Ist das so Spaghetti-Monster-mäßig?
Na, ein Hallo, wir waren schon viel früher da. Ja, Bob, Bob ist unser Savior. Praise Bob. You need slack. Das Problem an der Sache ist, also ich habe auch nur $30 bezahlt. Also ich bin Pastor der Church of the Subgenius. Oh. Und Triple Your Money Back, ja gut, da komme ich in die Hölle und kriege dafür $90. Ist jetzt also,
ja, jetzt, stimmt.
Wenn man drüber nachdenkt, auch jetzt nicht der richtig beste Deal. So den, aber trotzdem, welche andere Religion sagt das?
Ich habe mal im Religionsunterricht damals, ich bin ja auch evangelisch und dann ging
lutherisch oder reformiert oder?
Ich glaube lutherisch, normal evangelisch, ist glaube ich lutherisch, ne?
Normal.
Ich glaube, es ist lutherisch.
Evangelisch normal, ja, bin ich auch.
Und ich habe Religionsunterricht immer als eine Aufforderung zur Diskussion und zum Überlegen verstanden, so, was er im Idealfall ja auch ist.
Dein Religionslehrer auch oder hat den das
meine
ein bisschen
Religionslehrerin
gestört?
Leider nicht.
Ja.
die hat nämlich, also ich habe mich da manchmal echt auch im Konfirmationsunterricht, habe ich mich dann mal mit der Pfarrerin, die sehr liberal war. Also ich mag ja, ich bin ja jemand, der grundsätzlich die evangelische Kirche mag, weil ich sage, die ist relativ liberal. Also jetzt, wir reden jetzt nicht von evangelikal, sondern normale evangelische Kirche, die sich engagiert für Flüchtlinge, die sich engagiert für, also es gibt Pfarrer und Pfarrerinnen, die dürfen heiraten.
Pharaonen.
Pharaonen, die engagieren sich für soziale Zwecke und versuchen, ja, ein Treffpunkt zu sein. Also ich kann immer nie in dieses reine Kirchenbashing mit einstimmen, weil ich glaube, dass die, wenn die gut ist, eine gute Funktion erfüllt. Und ich habe total davon profitiert. Ich war als Jugendlicher auf irrsinnig vielen Freizeiten mit der Kirche, im CVJM, eine Woche auf dem Hausboot durch Holland, eine Woche in Dänemark. Also ich habe die halbe Welt so gesehen oder Europa. Also ich kann jetzt da nicht einstimmen in dieses Kirche muss weg, Kirche ist scheiße oder so. Aber ich bin jetzt auch kein Missionar, der sagt irgendwie, wir müssen irgendwie alle getauft sein oder sowas. Aber im Religionsunterricht, das fand ich halt immer interessant, weil der ja auch, da ging es ja nicht, manchmal haben wir Bibelquiz gespielt, da musste man Bibelstellen finden, hat die so gesagt, ne, Seite so und so, Zeile so und so und wer es als erst vorgelesen hat, hat einen Punkt gewonnen, so in etwa.
Was, das habt ihr gemacht?
Ja, das haben wir auch gemacht im Religionsunterricht, Bibelquiz.
Na gut, also ehrlich gesagt, das fände ich ziemlich lustig, weil es gibt so absurde Sachen in
das
der
stimmt.
Bibel.
Ja,
da könnte man einen Höllenspaß mit haben.
Sie hat sich natürlich leider nicht die absurden Sachen
ausgesucht. Meine Freundin ist also getauft worden und ich hatte irgendwie gehofft, dass sie so einen Bibelspruch aus der Offenbarung kriegt. Ja. Wie geil das wäre, wenn das dein Taufspruch ist. Und die Erde wird sich auftun und euch verschlingen. Hier ist sie, hallo.
Und deine Freundin ist jetzt gerade ein Jahr alt?
Ja.
Wieso ist sie denn getauft worden? Warum hat sie sich denn taufen? Das ist ja interessant, sich so in so einem Alter noch taufen zu lassen.
Bist du getauft, Uke?
Ich bin getauft, ja. Nein, ich fand das ganz cool. Die ist,
aber wir hatten ja nichts.
Nee, bei euch gab es ja nur, ihr seid als Kommunisten geweiht worden wahrscheinlich.
Ja, ja. Wir mussten einmal unter so einem brennenden Baum durchrennen.
Jugendweihe. Aber gibt es auch Jugendweihe bei euch, das ist ja auch so.
Aber ist ja nicht kirchlich.
Das habe ich, genau.
Nee, ja, aber.
Da kriegen wir nur Geld.
Der heilige Markt.
Aber ich hatte auch keine übrigens.
Geld? Aber das. Ihr habt da Geld gekriegt.
Ja, ist wie bei Konfirmation.
Genau,
da kriegt man ja Geld.
Das ist quasi das entsprechende.
Aber ich hatte auch
ohne
das
den,
nicht.
Ohne den kirchlichen Überbau, aber trotzdem ja auch so diese so das sinnstiftende Element. Aber, du bist jetzt jugendlich, du bist jetzt auf der Schwelle zum Erwachsensein.
Meine aber das Theorie heißt ist, aber nicht, dass man in Gott glaubt. Dann.
Nee, aber das ist meine Theorie. Dieses, was du gerade gesagt hast, sinnstiftendes Element. Also das ist schon, wir suchen auch nach einem Sinn und es dieses ja, ich sag das ekelhafte Wort, dieses Spirituelle, das brauchen wir auch. Und letztendlich, was das füllt, also ich glaube, wir brauchen auch diese Rituale.
Ja.
Da stehen wir Menschen drauf und das gibt uns auch einen gewissen Halt. Ich war, vor 2 Jahren war ich auf der Veranstaltung, der Eröffnungsveranstaltung von The Assembly in Hamburg. Kennst du das?
Nee.
Das hat irgendwie, heißt das Assembly? Das hat in London angefangen. Das ist quasi eine Atheistenkirche.
Ja.
Und ich fand das auch mal, ich wollte ganz gerne die evangelisch-menowarischen gründen, die dann immer in der Kirche Manowar-Lieder singen, einfach nur. Weißt du, und dann irgendwie so, die von Gott und Odin, wie geil das wäre, wenn du, oh, Almighty, wie geil das wäre.
Lauteste Gottesdienst der Welt.
Ja, da bin ich jedes Mal. Manowar-Abschiedstournee nächstes Jahr, die hören auf. Naja, egal. So, und Assembly hat gesagt, ja, wir, im Grunde diese spirituelle Komponente finden wir ganz geil und wir finden auch ganz geil, sich so zu engagieren.
Ja.
So für ne, solche Zwecke, dass man solche Sachen organisiert und nett ist zu anderen Menschen, ja, generell. Ja. Wir haben keinen Bock auf diesen Gottquatsch, auf diese Bibel und den Quatsch. Aber alles andere finden wir eigentlich ganz gut. Und dann haben die angefangen, so atheistische Gottesdienste zu machen, wo die Leute dann hingegangen sind und die haben dann Lieder gesungen, dann von Oasis, Bob Dylan, Beatles, ja, und so ein Krams. Ja. Leute sind nach vorne gegangen, haben eine inspirierende Geschichte aus ihrem Leben erzählt,
ja,
oder haben so kurze Vorträge gehalten. Und das finde ich richtig gut, weil das ist im Grunde der Zweck, den so eine Kirche früher hatte, den sie langsam verloren hat, weil wenn du heutzutage, sorry, muss ich einfach sagen, wenn du in die Kirche gehst, was dieser Pastor da vorne vor sich hin brabbelt, hat einfach keinen Bezug mehr zu irgendwas in deinem Leben.
In den seltensten Fällen, ne?
Genau, und früher war das aber so, ja, das war eben dieses also ich schweife schon wieder ab, vor 20 Jahren war ich in Kanada, habe bei Mennoniten gewohnt und die haben, wie ich, so 2 Stunden Gottesdienste.
Ja.
Und da war immer jeder da, also alle waren da, die gesamte Gemeinde. 1 Stunde wurde hardcore gesungen,
ja,
dann wurde irgendwas geredet und alle haben so, yes, yes.
Ja, ja.
Das war ernsthaft eine richtig geile Stimmung. Die, ja, waren super drauf, die waren alle gut vernetzt. Danach haben alle miteinander gegessen, haben irgendwelche Sachen organisiert.
Ja.
Das war richtig gut für diese Gemeinschaft.
Ja.
Dieser soziale Zweck, den das hatte, war fantastisch.
Ja.
Das hat es bei uns nicht mehr. Also bei uns in der Kirche auf dem Dorf sind dann irgendwie 15 Leute da, ja, oder 10 oder 8. Und dann haben diese Leute in London gesagt, wir machen das jetzt mal ohne diesen Gottesbezug. Die Leute haben denen die Bude eingerannt.
Na, verstehe.
Und das haben sie in Hamburg dann jetzt auch gemacht. Ich glaube in Berlin auch. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich war beim ersten Mal da. Das hat mich sehr abgeschreckt, weil die 15 Fernsehsender eingeladen haben.
Ja,
und
verstehe.
Und keiner, also ich muss jetzt nicht dabei gefilmt werden, wie ich irgendwelche Sachen singe. Das, also ich bin dann nie wieder hingegangen, weil ich das scheiße fand. Aber an sich ist die Idee richtig. Und ich glaube, wir wollen alle wissen, warum sind wir hier und was soll das eigentlich. Und wir würden alle gerne was Gutes tun. Deshalb gibt es in Prenzlberg so viele Frauen, die auch jetzt Heilpraktiker werden wollen.
Ja.
Oder wie ich es gestern erlebt habe, vorgestern im DM, eine Frau, die mit erhobenen Armen so dastand.
Kopf hoch. Ist gut für Podcast gerade, ja, der Moment.
Also sie hielt die Arme hoch, sie war ein bisschen verträumt, sie hatte eine Brille auf.
Wie so Schilf im Wind.
Ja, genau, so Schilf im Wind wogte sie hin und her vor dem Deo. Und sie sah auch aus, also sie sah wie ich aus, wie eine Biologielehrerin.
Ich mache mal kurz einen Lindenstraße-Cliffhanger, aber ich muss mal.
Ja, ich.
Das du kannst aber gerne Maria die Geschichte weiter.
Jetzt kurz weiter, ja.
Und ihr fasst die dann für mich zusammen.
Naja, sie wogte also hin und her und sie musste schon eine Weile getan haben. Ich suchte gerade Glitzer, aber das ist eine andere Geschichte. Sie wogte hin und her und dann kam eine Verkäuferin vorbei und sagte, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen, ein gutes Deo auszusuchen?
Ja.
Und diese Frau antwortete, wer Fragen stellt, hat meist selber Fragen.
Okay.
Das symbolisiert.
Also, erstmal hat sie damit ja prinzipiell recht.
Ja, also, ja, aber das symbolisiert mir für mich so eine, die war offensichtlich, ne, wie sie in Berlin ja gerne mal sind, ein bisschen verwirrt, aber dieses, was die Hippies ja so gerne tun, natürlich suchen wir alle nach irgendwelchen Antworten und irgendwelche Fragen und man kann, nein, wir suchen nicht nach den Fragen, wir suchen nach den Antworten auf diese Fragen. Und wir haben auch, glaube ich, ein Bedürfnis nach einer gewissen Spiritualität, nach. Die Hoffnung, dass da irgendwas ist, was größer ist, was eine größere Bedeutung hat. Und das suchen wir uns irgendwo. Und ja, das kann in der Religion sein, das kann in einer nationalen Gedönse sein, das kann in Chemtrails sein oder eben in so, ich nenne es jetzt einfach mal Hippie-Bullshit.
Ja.
Wir klingeln einfach mal mit ein paar Glocken und ein paar Kristallen rum und gucken, ob da ein so Regenbogen und so. ob die Einhörner uns vielleicht doch lieb haben und mit ihrem Horn of Love mit ihren Regenbogenstrahlen durchdringen.
Ich kann es leider nicht.
Und das fand ich ganz interessant, dass das bei diesem Assembly einfach alles weggenommen wurde, dass gesagt wurde, nee, es geht um dieses Gute, was man einfach so tun kann, aber wir geben euch jetzt nicht irgendwie, sagen jetzt nicht, dass es irgendwelche Götter da auf euch herniederstarren, sondern das ist alles Quatsch. Wir nehmen einfach mal den reinen Zweck. Das ist eine gute Idee.
Aber das ist ja etwas, was mir zum Beispiel auch oft auffällt oder was ich oft ein bisschen amüsant finde oder so, dass es Leute gibt, die ihren Atheismus geradezu religiös pflegen.
Und das ist so nervig. Ja. Ich weiß das genau, was du meinst.
Also es wird dann so als totale Ersatzreligion wird dieser Atheismus jedem aufs Auge gedrückt. Ja. Also so als wenn es als Atheist nicht möglich wäre, jemand anderen glauben zu lassen.
Ja, ja, fundamentalistische Atheisten. Ja. Also wie die Veganer. Das ist so die Ersatzreligion. Ja, wir müssen es jetzt allen zeigen. Das ist für mich sowas Pubertäres. Ich finde das ganz unangenehm. Und immer wenn mir einer stolz sagt, er ist Atheist, dann sage ich immer ganz stolz, ich bin Polytheist, weil Atheisten mir zu langweilig sind. Was viel geiler ist, Polytheisten finde ich viel geiler. Mein hier alter Theaterlehrer Ken Campbell hat immer gesagt, habe ich vielleicht schon letztes Mal erzählt, ich weiß es aber nicht, weil ich war so betrunken und ich habe es auch noch nicht gehört. I don't like to believe in things, because believing means your brain does something it normally wouldn't do. I like to suppose things. Das ist viel geiler, muss man drüber nachdenken. Ich glaube an nichts, weil Glauben würde bedeuten, dass man, also Glauben heißt, ich weiß es eigentlich besser, aber ich glaube trotzdem dran. Es gibt ja ganz viele Christen, die total stolz drauf sind, dass sie eigentlich wissen, dass das total falsch ist. But their faith is strong.
Ja.
Und er
das
sagt,
hast du aber noch nicht erzählt übrigens.
Habe ich noch nicht erzählt, okay. Und,
dass Manowar nächstes Jahr ihre letzte Tour hat. Das
habe ich jetzt, das kann man nicht oft genug sagen. Ich habe Tickets. So, und und er sagte, I like to suppose things, was viel geiler ist, also Sachen mal annehmen für einen Tag. Ich kann ja mal für einen Tag annehmen, dass du ein shape-shifting Alien bist. Kann ich doch mal annehmen für einen Tag. Habe ich Spaß. Morgen dann eben wieder nicht mehr, aber dass wir vor dem Essen jetzt schon die Chips essen. Ne?
Ich wäre damals fast aus dem Konfirmationsunterricht dafür geflogen und ich hatte eine Pfarrerin, die war super, die, mit der war ich auch gut connected irgendwie, die mochte mich, ich mochte die. Das war eine sehr intelligente, weltoffene, tolle Frau.
Chips ist übrigens, sorry, aber
Chips sind ätzend, oder
was? Das ist für einen Podcast wirklich das Geräusch. Weil das ist auch so ein, das ist so, so eine ganzheitlich nervige Sache. Da, angefangen von der Tüte bis zum Kauen. Sag ist mal, da wirklich. Gesehen,
dass die aber fantastisch sind.
Die schmecken gut, ne?
Ja. Taste Tomato and Herbs, die sind richtig gut.
Warum hast du das jetzt aufgemacht? Ja, mach ruhig. Ich sag mal einfach nur so.
Warum ich hier aufgemacht habe? Ja. Ich merke, dass ich jetzt nach anderthalb Drinks schon echt ganz schön am Bus bin. Und ich habe gedacht, ich mach mal irgendwas, dass ich da noch irgendwie dem Thema folgen kann. Das ja hier, muss man ja jetzt an dieser Stelle vielleicht mal kurz von außen betrachtet sagen, wirklich ans Eingemachte geht dafür, dass es so ein allgemeines Thema ist.
Stimmt.
War schon ein hartes Thema.
Aber ist halt auch ein krasses Thema.
Absolut. Wer hätte das gedacht?
Ich fand übrigens gut,
hätten wir über die Leber geredet, wären wir schon fertig gewesen.
Na, wer weiß. Ich fand übrigens gut, dass ihr vorhin, ich dachte, das wäre so eine Idee gewesen, dass ihr sozusagen eure beiden Leben mal so ein bisschen abgrast in der Kindheit anfangt und so.
Ja,
und was ihr, und bis hin zu, was ihr euch vielleicht fürs Alter vorstellt.
Du, das machen wir im Finale der vierten Staffel. Ja. Das finde ich aber auch, das ist The Meaning of Life oder so. Das wird ja auch. Okay, pass auf.
Ich bin mal ganz ehrlich zu euch. Ich bin ja in heißer Liebe für euch beide, brennt mich ja eh. Und ich höre jedes Geräusch gerne. Aber der ein oder andere Hörer.
Oh. Okay, pass auf, kannst du mal 60 Sekunden abstoppen?
Ja.
Wir essen jetzt 60 Sekunden Chips, oder?
60 Sekunden Hardcore Chips essen.
3, 2, 1, go. Ich glaube, es wird für uns alle hier eine Überraschung sein, wie lang 60 Sekunden sind.
Apfel irgendwie verschlucken.
Jetzt sind 10 vorbei.
Die sind echt lecker.
Die sind so gut.
So, auch mal kosten.
Ja, hey. Hilf mir.
Mann.
Das ist sogar Chips am Mikro. Oh, das ist so gut. Oh. 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 Lecker, ne?
Echt gut. Was für eine Sorte.
Limited Edition.
Tomato and Herbs.
Gut.
Glaube ich nur zur EM. Ich muss mal rückwärts spielen, einen riesen Chipsbrei. Du hast Chips an der Schulter, Uke.
Für später.
Sogenannte Schulterchips.
Nee, Wetter. Und das ist Siegfried oder den kleiner sprechender Chips, der auf meiner Schulter sitzt, nennen darf.
Auch heute mal wieder Wetter. Kennst du das noch?
Mikro.
60 Sekunden sind vorbei.
Minuten vorbei. Ich habe aber noch welche in der Hand, die müssen noch kurz weg.
Du, Uke, das Schöne ist, wir können die Regeln ja selber machen.
Das sind kurze 60 Sekunden.
Okay, ich kann noch kurz
relativ genau 60 Sekunden lang.
Oh, der Blick.
Waren sogar 70, weil ich vergessen habe zu gucken.
Oh, war gut.
Ja, naja, auf jeden Fall.
Pizza müsste aber auch mal kommen.
Das waren tolle 60 Sekunden.
Also das war ganz interessant im Konfirmationsunterricht. Wie gesagt, tolle Fahrerin und so, die den Unterricht gemacht hat. Und dann haben wir wieder eines Tages so, saßen wir wieder alle zusammen und haben so über Bibel und Gott und Jesus und hast nicht gesehen geredet. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich mich gemeldet, dann nehme ich mich dran, sage ich, Frau Müller, kann das denn nicht sein? Und das hat, die Frage hat mich wirklich umgetrieben als Jugendlicher. Also wie alt ist man? 13, 14, wenn man konfirmiert wird. Frau Müller, kann das nicht sein, dass die Bibel so eine Geschichtensammlung ist, die man sich früher irgendwie so am Lagerfeuer erzählt hat, damit sich irgendwie alle besser fühlen, damit man was zu erzählen hat, und irgendwer hat das aufgeschrieben und so. Also im Grunde genommen sowas wie Tausend und eine Nacht ist. Und dann ist die halt super sauer geworden und gesagt, Nils, wenn du das glaubst, dann bist du hier wahrscheinlich falsch. Und hat dann auch so meinen Eltern gesagt, also...
Wieso glauben? Du hast doch nur gefragt.
Ja.
Das darf man nicht mal fragen, oder was?
Ja, sie fand die Frage irgendwie vermessen oder nicht angemessen für den Konfirmationsunterricht. Mhm. Was ich ganz interessant fand, weil ich das halt vorher die ganze Zeit als sehr freien und so niemand wird verurteilt Brainstorming-Ort
man die harten Fragen
empfunden
stellt.
Habe. Aber wenn man die Frage stellt, die natürlich... Das ist natürlich eine Frage, die ja quasi ihren kompletten Beruf in Frage stellt.
Ja.
Da muss die natürlich so reagieren.
Ja, natürlich. Wahrscheinlich ist sie dazu verpflichtet, hat sie vielleicht unterschrieben. Das wäre ein Grund, warum ich zum Beispiel kein Religionslehrer werden wollen würde für so pubertierende Kinder. Mhm. Weil die stellen das nur einmal, die Frage. Und dann sind sie aus der Pubertät raus. Aber du beantwortest diese Fragen für den Rest deines Lebens. Weil die immer nachwachsen, die Fragen stellen in kleinen Arschlöcher.
Na, ich habe ja mal überlegt, Pfarrer zu werden. Ich habe dann mich informiert, was man alles machen muss. Und dann habe ich
$30,
das habe ich Ihnen. Ja, ich habe gesehen, für evangelische Küche muss man schon Latein lernen, darin scheitert es dann schon. Und dann
aber die mal Kyrie Eleison singen.
Ja.
Das ist aber griechisch.
Aber ich weiß aber, dass ich mega der gute Pfarrer wäre. So, weil ich da Bock drauf hätte und das mache. Ich könnte natürlich jetzt zu so einer Fernsehkirche gehen, aber da habe ich natürlich keinen Bock drauf, weil das ja so Abzocker-Ding ist.
Moment, du könntest, du hast ein Angebot?
Nee, aber also...
Das klingt so, als ob du schon ein Angebot hättest.
Nee, aber ich glaube, bei so Fernsehkirchen kannst du relativ schnell nach oben stolpern.
Bei Astro TV kannst du das... Ja gut, du kannst einfach erzählen, dass du wiedergeboren bist und jetzt irgendwie dann...
Also ich glaube, wenn ich jetzt zu so einer evangelikalen Kirche gehen würde...
Wolltet ihr nicht ein Fernsehformat zusammen vielleicht?
Ja, aber gibt es sowas in Deutschland? Also mein Bruder, ne? Immer wenn ich... Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Ich zu Hause bin, so, wenn wir so am Weihnachten zusammensetzen... Mein Bruder hatte da noch eine Wohnung und der guckt einfach so gerne diese Bibelsender.
Ja.
So Bible TV und dann gibt es auch noch so die Neue Zeit aus der Schweiz und die Katholen sind die besten. Die Fernsehsender, die sind so fantastisch. Das ist also ein Höllenspaß. Besten sind die katholischen KTV.
Höllenspaß übrigens.
KTV ist dann, wenn du, da war dann so ganz alter, fieser, so ein katholischer Priester, also zwei kleine Kinder und er hat ihnen dann, das haben wir zum Spielzeug, hat die dann von Gott erzählt. So, oder Joyce Meyer, die dann immer so.
Ja, Joyce Meyer, genau.
Halleluja!
Ja.
Halleluja! Es geht so ab. Ja, das könnte ich mir.
Es wird auch schön dargestellt im zweiten Fletch. Es gibt ja zwei Fletch-Filme mit Chevy Chase: Fletch der Troublemaker und Fletch der Tausendsasser, heißt der zweite, glaube ich, auf Deutsch. Und im zweiten geht es ja darum, dass er ein Haus erbt, irgendwo in Southern States. Und ein Typ will das Grundstück kaufen, weil er da das Bible Land erweitern will, so ein Vergnügungspark. Und geht er auch mal zu diesen Fernsehgottesdiensten, das ist ja ganz witzig. Habe ich zuletzt Maria zum ersten Mal gezeigt.
Super Filme. Wir haben auch sofort die Bücher gekauft. Nee, das erste Buch gekauft.
Die Bücher? Zu Chevy Chase.
Nee, eigentlich sind das Bücher.
Fletch basiert ja, also die Filme basieren auf Büchern. Und wir haben aber im Internet gelesen, dass Fletch die Bücher viel grittier sind und lustiger und auch viel cooler.
Kennst du Fletch gar nicht?
Ich kenne es garantiert, aber es sagt mir gerade nichts.
Musst du wirklich, also ich liebe
und
die beiden Fletch-Filme mit Chevy Chase.
Ziemlich durch.
Der ist halt so ein Journalist, der so Fällen auf den Grund geht.
Bei Chevy Chase natürlich, weil das seine Figur auch so hergibt, ist er auch so einfach so ein lustiger Typ und auch charmant so ein bisschen. Und vor allen Dingen
und der erfindet halt immer andere Namen und hat immer Kostüme an und so. Und
der verarscht die Leute immer so im Reden auch und so. Und der Original-Fletch in den Büchern, der soll wohl auch viel härter sein so und spannender.
Aber der Chevy Chase ist dann halt immer, der nennt sich dann immer Mr. McPuff. Dann sagt er, er ist schottisch-indianisch.
McPuff.
Super Filme. Hat mir echt richtig gut gefallen. Also so, die hatte ich auch Bock, die mal noch. Manchmal, wenn Nils mir so Filme aus den 80ern oder 90ern zeigt, dann bin ich sehr bemüht.
Guckst du dir die auch alle an?
Ja.
Aber die sind ja tatsächlich spannend. Ja. Also das sind ja auch tatsächlich eine spannende Fälle.
Erstmal war der spannend, aber genau. Auch lustig. Genau. Also ich muss euch mal lachen. Ich habe ja einen Maria-Lernstapel bei dir, das haben wir schon mal erzählt. Ja, deine Freundin hatte auch so einen Stapel. Hast
meine
du
Freundin,
erzählt.
Ja, aber die weigert sich ja auch oft.
Nö, ich eigentlich
nicht. Also das gibt's auf Amazon für einen Zehner, gibt es die beiden Fletch-Filme in einer DVD-Box.
Fletch, vier, so?
Was? Nee, nicht so. Pass auf, ich,
wir haben ja Star Wars geguckt.
Hier ist ja Handyverbot, aber...
Das war schon sehr gut, dass wir das erste Mal geguckt haben.
Hat ihr, aber hat sie auch gefallen?
Ihr erster Star Wars-Film war Star Wars 7. Da hat sie ihre Schwester hat sie damit reingesagt.
Fletch,
hat,
Fletch
1, ach, 2. Fletch, ah ja. Nicht wie die Bücher jetzt. Atemlos.
Na, durch ich die Nacht.
Und so bestimmte Sachen, da ist, ich muss sie da erstmal ranprügeln und das gefällt dir dann. Also nicht wie ich prügeln, das tue ich natürlich nicht. Nee. Ist ja klar, das geht nicht.
Hier ist der erste Teil.
Ich mache ein Foto davon. Also ich habe garantiert, also ich habe so viel Chevy Chase Gedöns geguckt. In
also wir haben das Buch noch nicht gelesen, deswegen will ich nicht sagen, wie es ist, aber die Chevy Chase Filme sind super.
Und jedenfalls aber so Patton Oswalt und alle im Internet, von denen man was hält, was so Bücher und Filme angeht, die sagen, die Bücher sind sensationell viel besser.
Ja.
Cool.
Auch für euch da draußen.
Obwohl, die Bücher haben ja keinen Chevy Chase. Was macht Chevy Chase eigentlich jetzt gerade? Ah, ich weiß. Hat
rassistisch sein.
Community hat er doch gemacht.
Rassistisch, echt?
Der ist total rassistisch, ja.
Aus komödiantischen Gründen?
Nee, das ging noch immer, gab es noch so viele immer anhaltende Gerüchte, aber auch teilweise Sachen, die er auch selber gesagt hat vom Community-Set, dass die alle mal so, dass der sich da schon ein bisschen selbst gespielt hat. Der ist so auch so ein Rassist in dieser Rolle immer.
Ja.
Aber halt so ein Altersrassist, der dann immer so ganz verwirrt ist, dass er gerade jemanden damit verletzt hat. So.
Ja.
Weißt du, irgendwie.
Wie, das darf man heutzutage nicht sagen.
Genau.
So Daily
das heißt auch Zigeunerschnitzel.
Ja.
Kruzi-Türken nochmal.
Warum holt mir denn die Schwarze Kreuz keinen Kaffee? Also so, ja. dass er immer so ehrlich verwirrt ist. So. Und man hörte immer öfter vom Set, dass das halt, dass sie ihn einfach quasi hingesetzt haben und er geredet hat wie immer.
Naja.
Aber er war immer ein toller, ich fand, es war immer ein toller Komödiant, Schauspieler.
Das ist auch eine geile, also das ist eine geile Karriere, wenn du dann am Schluss nochmal sowas machst, so wie Community.
Ja, absolut.
So wie hier Al Bundy, der jetzt dieses Modern Family, finde ich
total
sensationell. So. Und dass du irgendwie, der hat zwischendurch nochmal diese Serie gemacht, der hat diesen Polizisten gespielt, der hat Al Bundy gespielt, der hat Modern Family gemacht.
Ja.
Und diese komische, seltsame Serie mit diesem... My name is, nicht my name is Earl, sondern my name is jemand anderes.
Vor allen Dingen, Nils hat so eine Chevy Chase Biografie zu Hause, die ich dann mal angefangen habe zu lesen, weil ich das total spannend fand. Und
ich habe die noch nicht gelesen, ich stehe einfach auf Biografien.
Biografien von seltsamen Leuten.
Da pass mal auf, und ich war total, weil manchmal sind ja so eine Biografien, erzählen ja so echt spannende Lebensgeschichten, ne? Und die ist aber original geschrieben von seinem größten Fan, die auf der ersten Seite schon anfängt, also viele sagen ja immer, Chevy Chase ist dumm, aber das stimmt gar nicht, der ist überhaupt nicht dumm, der ist total cool und ich habe sogar mit dem gesprochen, der war immer total nett zu mir und andere sind nicht so nett, der ist nicht so nett, der ist nicht so nett, aber Chevy war immer super nett. Und
das
so,
klingt da, fantastisch.
Ey, und so nach drei Seiten war ich so, okay.
Biography biased. Wir können jetzt schon sagen, Lieferando ist nicht so gut wie Pizza.de.
Aber ist ja Call
Lieferheld,
Pizza.
Lieferheld,
aber ist ja Call Pizza, die sind einfach gerade lahm, offensichtlich.
Echt? Ach so, ich das weg.
Nee, aber ich...
ich find's auch doof, aber da ist jetzt nichts schiefgegangen oder so, ne?
Keine Ahnung, ne? Die Bestellung ist durchgegangen. Ich kaufe mir so gerne Biografien, oft lese ich die gar nicht, aber ich habe zum Beispiel Biografie von Wolfgang Lippert. Und zwar nur, weil die den besten Namen, die heißt nämlich Lippi-Bekenntnisse.
Das nee, ist ja fantastisch.
Die Biografie von Karl Dall hat den besten.
Ja, ich finde ja Lippert am besten, aber ich habe mir dann auch die Biografie von Karl Dall geholt. Die heißt
Auge zu und durch.
Auge zu und
Moment,
durch.
Guck mal kurz, wie die von Mike Krüger heißt.
Okay.
Die hatte nicht so einen guten Namen.
Mike Krüger liest sie selber, ne? Und das ist, glaube ich, dann schon wieder geil.
Ja, aber deswegen habe ich mir die auch nicht bestellt, weil mir der Name nicht so gut gefallen hat. Aber Auge zu und durch ist halt
ja,
super
ja,
bei
Ja, ist super gut.
Aber Lippi-Bekenntnisse finde ich noch viel geiler.
Auch das, weil...
Es ist halt ein Freund der Familie, also Freund von meinen Eltern, deswegen fand ich es natürlich auch umso lustiger.
Ach, im Osten kanntet ihr euch alle untereinander, ne?
Also,
wie in Island.
Na, mein Vater ist doch Musiker. Der war im Osten ja in einer relativ populären
Band. Du sagst
es
so, als ob ich das wissen würde, aber das wusste ich nicht, aber finde ich gut.
Nee, das hat sie dir schon mal erzählt.
Ja, aber nichts... Weil, du weißt, wie man sagt, everything that happens in Las Vegas stays in Las Vegas.
Ja, ja.
Everything that happens
ja mal,
stays
also
hier ist, auch, aber auch in meinem Kopf.
Das wisst ihr vielleicht auch nicht mehr, aber wir hatten in der ersten Folge oder in der ersten Staffel ja auch beschlossen, dass wir einfach immer wieder den gleichen Podcast aufnehmen, weil wir uns nicht erinnern können, wo wir schon
Naja, waren. Da landen wir jetzt langsam irgendwann.
Mein Gott, Walter?
Was? Heißt sie so?
Mein Gott, Walter.
Ja, ich glaube ja.
So heißt die Platte.
Ja, deswegen, das fand ich dann so lame. Dass dann
nichts mit Nasen?
Nee, eben nicht. Die Pfeife.
Es gibt allerdings dann darf er einmal den Nasenwitz ziehen.
Es gibt den Mike Krüger Hitmix namens Party-Einlauf. Also falls da
noch jemand... Party-Einlauf?
Das finde ich ziemlich gut.
Den Mike Krüger Hitmix, 3 Songs oder was? Mein Gott, Walter, der Nippel.
Bodo mit dem Bagger.
Ja, and that's it.
Nee, das ist hier gerade eine CD, die ich vorgelesen habe. Das ist ich.
Das Geile ist, er hat ja... Das ist ja das Allergeilste.
Sorry,
der hat ja,
es war nicht Debut, das so hieß ein Album.
Der hat ja,
eben.
Ja, sorry.
Der hat ja nach dem Nippel nochmal versucht, einen Nachfolgehit zu machen. Der hieß, glaube ich, Der Knubbel.
Echt? Ja. Oh Gott, da hätte ich ein ganzes Album draus gemacht. Der Nippel, der Knubbel, der Auswuchs.
Guck mal bitte, ob es Der Knubbel gibt oder sowas.
Der Knubbel. Ich finde, also viel gegen Willi.
Doch, die Biografie heißt auch, Mein Gott, Walter, das Leben ist Plan B.
Ja, was für ein scheiß Tagline. Das Leben ist Plan B. Oh.
Keine Nase.
Das ist echt, ja, keine Nase. Und es ist so.
Den richtigen Riecher gehabt.
Hört sich an wie die Biografie von irgendeinem DSDS-Typen.
Gibt es eine Biografie? Ach ja, die von Thomas Gottschalk ist irgendwas mit Blond.
Genau. Herbstblond oder so, ne?
Ja.
Das finde ich auch gut. Ist so Elder Statesman-mäßig.
Mhm. Gibt es was von Til Schweiger?
Nee, ich glaube nicht.
Oh, hoffentlich eine Autobiografie.
Also.
Oder eine Fahrradbiografie.
Ich fand dieses Karl Ransayer-Ding immer ganz gut. Ne? Wir reden ja über Leben, das macht also doch Sinn, das ist im Thema.
Karl Ransayer liked übrigens, folgt uns auch auf Twitter.
Der ist auch tot.
Ja.
Weil das fand ich zum Beispiel ziemlich geil. Ja,
nicht mehr viel zu tun.
Bei Samstagnacht, oder?
Ja, ich fand das echt ein gutes Format, dass man immer gesagt hat, das ist dieselbe Figur und dem immer wieder einen neuen Beruf gegeben hat, den man dann aufgefüllt hat. Das fand ich eine interessante Idee. Ich habe es gerade gedacht, also ich habe schon 2 Podcast-Ideen gerade gehabt. Pizza!
Ja. RTL Samstagnacht vermisse ich ein bisschen. So, was würde ich mir wieder wünschen. Die Bildtonfabrik hat das ja ein bisschen versucht, mit die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von, also so Saturday Night Live zu machen. Fand ich auch ganz gut. Hätten noch so eine Schippe drauf vertragen, finde ich. Aber da haben die zum Teil echt unfassbar gutes Sketch gemacht. Hast du die Folge mit Hugo Ihren Ball da gesehen?
Ich habe nur die erste Folge gesehen und ich fand's, ich weigere mich darüber, Sachen zu bewerten, von denen ich nur die Pilotfolge gesehen habe. Ja. Und da waren so, ich mochte nur diesen Medienhumor, den sie eben.
Ja, du musst unbedingt die Balder-Folge, das war die beste Folge von allen. Und da sind so viele unfassbar lustige Sketche drin. Da haben die sich so selbst übertroffen. Es gibt eine, wo er mit so einer Handpuppe spricht. Und die fängt irgendwann einfach an zu kotzen die ganze Zeit. Und es ist unfassbar lustig, weil es so dämlich ist. Und cool. Es ist aber mega witzig, weil die so aufgeregt ist. Und dann, ich glaube, es war auch die gleiche Folge, in der die so einen Spot gemacht haben für so einen, der aussah wie so ein Fernsehbericht aus den 60ern über so eine Sportart, die, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hieß, aber die war so super sinnlos. Wo man irgendwie immer so eine unmöglich zu schaffbare Sportart, wo dann so Trainer, ja, wir haben es damals versucht und so, also richtig gut gemacht. Es war eine super, super cool. Lustige Folge.
Was ist daraus eigentlich geworden? Machen die das weiter gerade oder nicht?
Naja, ich weiß, dass die dann noch 2, 3 Folgen gemacht haben, aber mit verkleinertem Team. Anscheinend hat der WDR gesagt, macht weiter, aber wir geben euch nicht mehr so viel Geld. Und dann haben sie das Ensemble wohl zusammengestaucht.
Das habe ich auch noch gesehen.
Ja. Ja, das fand ich so ein bisschen schade, weil so eine Show braucht auch einfach ein breites Ensemble. Finde ich. Also wenn du so eine Sketch-Show machst.
Ich glaube, also wie gesagt, ich habe nur die erste Folge gesehen und die haben ja immer so unfassbar hohe Production Values. Ja. Ja, ach so, Fun Fact, ich war beim Casting. Ich war beim Casting, Simon war beim Casting und Nils war beim Casting. Und wir haben alle 3, während wir auf das Sofa zurück waren, die gleiche persönliche Absage gekriegt. Das war echt gut mit dir. Vielleicht machen wir ja mal was anderes zusammen.
Hier übrigens, Fun Fact, ich war damals beim Casting für das neue RTL Samstag-Nacht-Ensemble, das dann nicht mehr on air ging.
Ach, da gab's eins?
Ja, es wurde dann versucht, es wurde dann überlegt, ob man es noch weitermacht. Und dann wurde noch neu gecastet und da war ich auch beim Casting. Aber ich war viel zu schlecht. Das muss so 96 gewesen sein oder 97 oder so.
War das da schon vorbei?
Naja. Ich war da ja noch als Stargast mit Heike zusammen. Und dann haben sie es irgendwann, wurde es dann, vielleicht war es 98 oder so, wurde es dann beendet. Also muss allerspätestens 98. Nee, muss früher gewesen sein. Muss 96, 97 gewesen sein.
Also ich fand Mirko Neunschaft damals, wie ich, sensationell. Ja. Wiegert Boning und Olli Dietrich, also 2 Schüler, eine Meinung.
Ja.
Mit dem Meister-Propper-Typen, wie gut das war. Da waren so einige Schwächere dabei, aber da war wirklich Gutes dabei. So, da muss ich mich für nach vorne lehnen, denn jetzt ist die Pizza angekommen. Was ist die 98?
Das ist meine.
Was ist da drin? Ne?
Du hast auch die 98. Du hast die 98 mit Barbecue. Ich habe die 98 mit Hack.
Ich habe ja für uns, drei ein kleines Eis zum Nachtisch bestellt, weil ich dachte, ihr freut euch. Und jetzt hat er aber nur zwei mitgebracht.
Alle die 98.
Wie das aussieht.
Okay. Habt ihr diese Tragödie nicht gehört gerade?
Was?
Ich habe für euch Eis, für uns alle drei ein Eis
bestellt. Oh, Eis, cool.
Und er hat aber nur zwei mitgebracht und nicht drei. Und er kommt jetzt nochmal wieder in 10 Minuten.
Echt? Für ein Eis?
Na, ich habe gesagt, sonst gibt es Tränen hier. Ja, aber er hat selber vorgeschlagen. Er hat gesagt, komm, ich bin hier in 10 Minuten nochmal da.
Ja, cool. Also die Pizza hat lange gedauert, aber wiederkommen kann er schnell, oder was?
Hat er die Sorte vergessen, die ich für mich bestellt habe. Das lasse ich ihm nicht durchgehen.
Nee, das geht nicht.
Ich habe nur Fingerfood.
Ich habe mit extra Fett bestellt hier.
Das ist Barbecue oben drunter und drüber und im Rand und noch als Dip.
Noch extra
Fett. Ich weiß gar nicht, wie kommen denn hier diese drei Dips zustande?
Ich habe für jedes eins. Ah. Ich habe einmal Sour Cream und einmal Honigsenf.
Das hast du ja, ich habe auch noch Honigsenf für die Pizza. Ja, dann macht alles Sinn. Ja, ich habe mit Hack und einmal extra Honigsenf, glaube ich.
Sowas. Den Hack-Dip?
Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon geil, gesprochen habt, aber ich hatte zur RTL Samstagnacht noch eine Frage.
Okay.
Und zwar, warum... warum gab es das irgendwann nicht mehr? War das nicht mehr erfolgreich oder haben sich die Leute einfach aufgelöst?
Ach, gute Frage, weiß ich auch nicht.
Ich glaube beides, ehrlich gesagt.
Aber wie lange lief das denn?
Das lief ja sehr lange.
Sehr lange? Stimmt?
Naja, 4-5 Jahre oder so.
Das ist nicht sehr lange.
Na, aber in der Medienwelt heutzutage.
Schon was, ja. Das
na, überleg doch mal bitte hier die klassischen Comedy-Sendungen, die laufen
ja, aber in Deutschland.
Schon. Ja, gut.
Nee, also ab...
Wie lange lief denn
3 Jahre, Harald Schmidt? Schmidt lief so, aber ja, ja.
Also ich finde jetzt 4-5 Jahre nicht so lange.
Also, ja, ich glaube lieber länger als 4-5 Jahre.
Die hätten halt von Anfang an wahrscheinlich wechselnden Cast irgendwie, so wie SNL, so ein bisschen mehr machen müssen. Dann wäre ja, das auch nicht auch so schlimm gewesen, wenn da mal einer weggeht.
Immer wieder zwei der Leute raus und die dann immer wieder so nachrücken.
Immer auch so staffelweise vielleicht, so, ne?
So wie es SNL ja tatsächlich auch, wie du sagst, wie es SNL auch immer gemacht hat.
Und ich meine, die waren ja auch eine SNL-Abklatsch, deswegen hätten sie das ruhig auch weitermachen können. Aber wir Deutschen sind halt, wir bestehen auf Tradition, wir brauchen gleiche Gesichter.
Ja, lustig ist übrigens, also ich war dann beim Casting.
Aber wird das jetzt wirklich lustig?
Ja, pass auf. Du lachst dich gleich kaputt. Ich war dann beim Casting für das neue Ensemble und bin nicht genommen worden, weil ich zu schlecht war, weil ich aber auch, da war ich noch bei Viva und da habe ich gedacht, so, ach, ich gehe da mal kurz hin und habe so ein bisschen sehr auf die leichte Schulter genommen. Und ich war wirklich super, ich war auch grottenschlecht. Also es war, die richtige kann eine Entscheidung nicht sein, als mich da nicht mehr sehen zu wollen, weil ich einfach null lustig war und super scheiße und grottig.
Ich hoffe auch noch arrogant und du hast ihn noch irgendwie sehr angepöbelt.
Nee, arrogant war ich nie, aber ich war einfach schlecht. So. Also ich hätte mich auch nicht weitergelassen. Und dann haben sie aber andere Leute gecastet und mit denen weitergemacht. Und also wenn ich dabei gewesen wäre, weil bei den Leuten, mit denen sie dann Probeaufnahmen für neue Folgen gemacht haben, die dann nie was geworden sind, aber mit denen sie Probeaufnahmen gemacht haben, da war dann unter anderem Chiara dabei, die ich dann Jahre später bei einem anderen Film kennengelernt habe und die dann die Mutter meiner Tochter, also meine beste Freundin, mit der ich damals dann später zusammengekommen bin und mit der ich ein Kind in die Welt gesetzt habe.
Die du dann quasi auch gecastet hast.
die war damals beim neuen, nie on air gegangenen Ensemble von RTL Samstagnacht. Lustiger. Also ich hätte sie theoretisch, wenn ich besser gewesen wäre oder sonst irgendwas anderes gewesen wäre, schon viel früher kennengelernt. Lustig, ne?
Und dann wäre dein Kind jetzt schon viel älter.
Ja, vielleicht das, vielleicht. Wäre es auch nie entstanden. Wer weiß.
Aber ist ja alt genug. Ja. Also dafür, dass ihr noch so jung seid, die ist 15.
Absolut.
Du wolltest damit sagen, also die hätte jetzt gar nicht früher geboren werden, die soll sich mal nicht so anstellen. Früher wäre auch, ne, die ist jetzt schon alt genug.
Oh, du und mein, also die Kinder, die wir in die Welt gesetzt haben, sind ja noch null.
Ja. Hast du schon einen Baum gepflanzt?
Nee, aber noch kein Haus gebaut.
Aber
das sagt man ja,
eine Menge Lego-Häuser.
Jede Menge Lego-Häuser.
Man muss sich ja auch der Zeit anpassen, vielleicht gilt das mittlerweile.
Wohnung gemietet, Tomate gepflanzt.
Basilikum. Was findet ihr, wenn man das an die heutige Zeit anpassen müsste, was wären denn so heute so drei Ziele, die man als Mann... Kind zeugen ist wahrscheinlich immer noch dabei. Das macht ja immer noch Sinn.
Kind zeugen.
Ein eigenes Bier brauen.
Oh.
Oder so.
Ja, da bin ich dabei.
Hm. Ich habe schon mal eigenes Bier gebraut mit meinem anderen Podcast, Tipster und Hack. Haben wir live und eher Bier gebraut.
Stimmt.
Hab geschmeckt?
Ich hab's nicht gekostet, aber die Jungs haben gesagt, es war ziemlich eklig, weil es musste eine Woche stehen, dann haben die das probiert, da war ich leider nicht dabei.
Genau, sowas haben wir auch mal gemacht und wir hatten alle Durchfall in der ganzen WG.
Hoffentlich mehr als ein Bad.
Das war so ein Ale irgendwie, das war so ganz furchtbar.
Herr Doktor, kann ich mit Durchfall baden, wenn Sie die Wanne voll kriegen? Das ist der Lieblingssitz von Hans, wie heißt er nochmal? Hans Kleiner Olm.
Nee, die Geschichte kann man jetzt nicht.
Hans-Werner Olm habe ich kennengelernt durch die Mike Krüger-Show auf Sat 1. Gabi Dom und Hans-Werner Olm. Hans-Werner Olm fand ich fantastisch damals. Der war so gut. Hat dann diesen Hippie-Charakter gehabt, der dann immer so an der Uni rumlief und immer so fiese Lieder auf die Leute gesagt. Der Ilf oder irgendwie so hieß der. Hallo, was ist das? Das ist so gut.
Ja, aber mittlerweile glaubt er ja, dass die Leute nur noch Luise Kukuschinski sehen wollen.
Das kenne ich nicht.
Dieser Frauencharakter, der
er hat. Scheiß die Wand an!
Ja, genau.
Naja, ist ja auch nicht ganz falsch, leider. Also, wenn du auf RTL was unterbringen willst, so, dann musst du wahrscheinlich auch so machen. So Atze Schröder-Style.
Den habe ich ja zuletzt getroffen. Also, ich habe den jetzt zweimal getroffen in einer relativ kurzer Zeit. Entschuldigung, wir sind hier gerade am Essen, deswegen dauern die Sätze immer so lang. Mhm. Einmal habe ich ihn getroffen im Oktober oder November oder so. Was war es? November, ne? Ja, November muss ja gewesen sein. Als wir bei der Klügelkipp nach waren. Das war ja November.
Wo sogar Tele5 während der Sendung live getwittert hat, also heute ist mit Abstand Nils Brokelberg der Klügste.
Was war das für eine Sendung?
Der Klügere Kipp nach. Die
Sendung fasste ähnlich wie unser Podcast. Mhm. In der Kneipe von Hugo Egon Balder am Kiez in Hamburg. Was?
Er hat eine Kneipe?
Der hat eine Kneipe. So eine Rock'n'Roll-Kneipe, wie heißt die? Streits oder so, ne? Ganz oben am Kiez, ganz oben am...
Ach was.
Aber guter Laden.
Und den hat er zweimal, den hat er einmal oben am Kiez und den gibt's auch noch in Altona. Gibt's auch noch eine
Schweiz?
Ne, Streits oder so. Oder wie heißt das?
Wie das Kino?
Guck mal nach, wie es heißt. Ach stimmt, Streits das Kino. Ne, dann heißt es anders. und da, das war eine Live-Show auf Tele5 und dann kommen da Prominente und da ist Balder und von Sinnen und Boning.
Na, Boning und von
moderiert.
Sinnen, nee, Boning und Desiree Nick sind immer da.
Boning moderiert, genau, dann war Desiree Nick fest und.
Zwick?
Zwick.
Ah, ach so.
Diese Rock'n'Roll-Kneipe ganz oben da am
Kiez. Ja, Kiez. Ja.
Genau. Und da gibt es in Altona auch noch eine Filiale von. Gut, Balder.
Ach was.
Und dann war von Sinn und Nick war ein festes Ensemble sozusagen und Wiegald Boning immer als Moderator, der nicht getrunken hat. Und sonst mussten alle immer Schnaps und Alkohol trinken und über irgendwelche Themen diskutieren.
Es war doch, dass im Vertrag oder sowas drinsteht, dass ab 21 Uhr müssen die Gäste, darf nur Alkohol getrunken werden. Und dann wurde im Backstage die Cola und so weggeräumt und Alkohol auf den Tisch gestellt. Und dann waren wir halt alle, mussten wir leider alle Alkohol trinken.
Schade, dass Tele5 immer so Sendungen macht, von denen man noch nie was gehört hat, weil das klingt ja sehr gut. Klingt ja fast ein bisschen wie dieser Podcast.
Das war ja jahrelang auch der Traum von Balder, sowas zu machen. Und dann hat er es da halt endlich gemacht. Und dann ist es aber nach der Folge, in der ich war, wurde es abgesetzt.
Oh, okay. Sehr gut.
Aber egal. Das war auf jeden Fall schön da. Und da war auch Hans-Werner Olm. Und da habe ich den dann das erste Mal nach Jahren, also ich habe ihn wahrscheinlich vorher irgendwann mal gesehen, aber... Da habe ich ihn dann erlebt und er ist super nett, also super netter, korrekter Typ so. Aber da ist mir schon so ein bisschen was an dem aufgefallen. Und dann war ich jetzt, wann war das jetzt? Im März oder so, ne? War das März? Ja, irgendwie sowas. Habe ich in Köln bei einer Sendung die Comedy-Kneipe, war ich der DJ, moderiert von Mirja Böß. Ich war der DJ in der Kneipe. Und da sind auch immer so Comedians aufgetreten, junge Comedians. Und dann waren ältere, klassische Comedians da, die die dann bewertet haben sozusagen. Und denen so mit abgestimmt haben, wer der Beste ist, der dann irgendwas gewonnen hat, im Vorprogramm von so einem älteren Comedian aufzutreten oder was auch immer. Und da war auch Hans-Werner Olm in einer Folge als beratschlagender Comedian. Und das war so interessant, weil wir hatten dann eine längere Umbaupause. Die hat dann auch so sehr lang gedauert, weil irgendwie nicht klar war, wie es weitergeht. Und so ist ja manchmal beim Fernsehen so, dass es halt irgendwie irgendwelche Probleme gibt und dann geht es nicht weiter und so. Und das war in der Folge mit Olm. Und dann habe ich den da so ein bisschen erlebt und der hat dann auch so mit Mirja Böß so ein Interview geführt. Mirja Böß ist natürlich, die ist ja sehr schlagfertig, sehr lustig, sehr schnell auch. Die will ja immer so Interviews machen, wo es so zack, zack, zack und man sich irgendwie so ein bisschen auch so meinetwegen die Gags um die Ohren haut und dann irgendwie so von da aus irgendwie weiterkommt. Und Olm war irgendwie, und ähnlich hatte ich den nämlich eben schon bei der Tele5-Sendung erlebt, Olm war gar nicht so darauf aus, jetzt einfach nur schnell Gags zu machen, sondern der hatte so ein bisschen auch so eine, der hatte eine Message im Gepäck, der hatte eine, ich will nicht sagen eine Botschaft dabei, aber der war schon, der war gar nicht so darauf aus, jetzt, also der hat zwar am Anfang Luise Kukuschinski gemacht und so, haha, aber dann hat der sehr ernst die ganze Zeit über Comedy gesprochen. Und das war erstaunlich, weil der mir ein bisschen traurig schien, wie das jetzt alles so ist und wie das so läuft. Und ich war nicht ganz sicher, ob er traurig darüber war, dass er jetzt quasi nicht mehr jung ist und nicht mehr so zu diesen jungen Wilden gehört. Oder ob er traurig darüber war, wie quasi der Respekt vor denen, die quasi diesen Weg bereitet haben und geebnet haben, dass der nicht mehr so groß ist oder wie auch immer man das nennen will, aber dass so das Lebenswerk auch eines Hans-Werner Olm nicht mehr so gefeiert wird, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und das fand ich ganz spannend zu beobachten, ganz interessant zu beobachten, wie der da einfach zwischendurch auch super schräg für einen Comedian sehr ernste Töne angeschlagen hat und gesagt hat so, ja, weiß ich, ich finde es irgendwie uncool, wie es läuft oder heute wollen alle irgendwie nur noch schnellen Fame und das ist irgendwie super langweilig und deswegen gibt sich keine mehr Mühe oder sowas.
Aber schwierig war dann, als er am Ende dieser etwas traurigen Rede versucht hat zu rappen.
Ja, das macht natürlich.
Okay, ich hatte gerade sehr viel Respekt.
Ja, und das ist das Seltsame. Ich habe auch ganz viel Respekt davor. Ich habe auch großen Respekt vor ihm. Aber gleichzeitig macht er dann kurz danach eine Nummer, wo du denkst, das ist jetzt wirklich eine Nummer für 60-Jährige.
Also rappen geht nicht.
Ja, beim Rappen macht er dann halt so, yo, Motherfucker. Wo du denkst, okay, den Witz haben wir nun wirklich schon durch, irgendwie so. So, sich so über Rap lustig zu machen.
Ja, Comedy. Ja. Ich finde das immer ganz interessant. Ich habe das ja auch mal kurz gemacht in London. So um die Jahrtausendwende, so im Jahr oder so.
Ja.
Gute Pointe.
Na, vor allen Dingen auch eine wiederkehrende.
Ja, die ist aber auch sehr gut. Das ist einfach, also ich will jetzt gar nicht sagen, oh, die Engländer sind lustiger als die Deutschen und so, aber die haben einfach eine andere Kultur, ne?
Ja.
In London, ich will gar nicht wissen, wie viele Stand-Up-Comedians das gibt. Und wie viele Veranstaltungen, da bist du nichts Besonderes. So, dann sind Tausende, da gibt es 1000 Clubs, so Pubs, wo dann Sonntagabends 2 Stunden irgendwelche Leute da irgendwie auftreten. Die ganz normal andere Jobs haben und die dann irgendwie was anderes, dann immer so mal, immer wieder auftreten und was erzählen. Das ist aber eine geile Kultur, um sich auch mitzuteilen. Das ist so gut.
Ja.
Und aus sowas wächst dann natürlich auch was anderes raus, weil, ne, wenn du diesen Leuten überall ein Forum bietest und nicht nur Nightwash oder was der Geier was. Und
ja.
Das ist echt, das hat so eine gewisse Normalität.
Ja, und ich finde dadurch, dass es so eine Normalität hat, also ich kenne jetzt eher die amerikanische Szene so, hat das auch so eine, wirkt es auch so ein bisschen unverkrampfter. Weil dadurch, dass gerade diese Clubs auch so normal sind, wo die Leute auf die Bühne gehen, habe ich das Gefühl, sind die da auch viel angstfreier und viel auch easier. Weil hier muss es dann immer alles gleich auch so durchorganisiert sein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das da ein bisschen schon die Basis viel offener ist, um überhaupt krassere oder kreativere neue Sachen zu probieren.
Also ich war, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, vor 2 Jahren oder so, da war ich mit Simon in London und wir haben Sunshine Boys geguckt mit Danny DeVito, das war fantastisch. Und abends waren wir dann noch in so einem Club in Angel oder in Islington oder sowas, das war wirklich über dem Pub. Und da waren 10 Comedians, 10 Stück in 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Und das war umsonst. Und der Typ, also der Compare, der Typ, der das moderiert, der sagt dann, okay, es sind 5 Neue, die haben es noch nie gemacht und 5 Leute, die das schon gemacht haben und neues Material ausprobieren. Hier wird heute nicht gebuht. Das ist nicht erlaubt.
Ja.
Du darfst nur klatschen. Wenn es dir nicht gefällt, darfst du nicht was sagen.
Ja.
Das ist so eine geile Atmosphäre. Und vor allem er hat die Leute dann immer beleidigt. Und er hat also alles eingeladen, was die Leute dann eben also an Wut raushauen wollten, hat er dann rausgeholt. Und die Engländer sind ja auch gleich nochmal ein bisschen anders. Die beleidigen dann auch gleich mit, your penis! Kant! So, sofort. So, ne?
Ja.
Das ist dann aber auch alles okay. Das halten die dann auch alles so aus. Es geht dann und dann, die Leute, die haben das zum ersten Mal gemacht, die waren dann okay oder nicht so gut. Oder das ist ja auch eine Übungssache. Keiner beschwert sich. Es war alle eine fantastische Erfahrung.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es das gibt in Deutschland. Kenne ich mich auch nicht aus.
Na, wird ja.
Ja, bestimmt. Also ich glaube, diese Stand-Up-Comedy-Szene ist ja auch wahrscheinlich größer, als wir jetzt wissen. So. Also ich meine, Donny ist ja da auch viel unterwegs.
Ja, in Berlin gibt es ja mittlerweile schon echt eine große Szene mit vielen,
echt, ja?
vielen Clubs und Open Mics und Open Stages. Okay. Ja, ja.
Jemand wünscht sich mehr coole, lustige G1-Anekdoten von Uke. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Game One.
Ach so.
Nee, G1-Anekdoten. Das ist vom G1-Gipfel.
Wo nur du.
Ja, aber immer nur
der Gipfel, wo nur du warst.
Ich habe diesen Gipfel gesagt, so meditiert vor mich hin. Na klar, da kann ich, also da kam diese Wolke vorbei und da war ein Regen, sag ich dir. Das war vom G1-Gipfel 1993. Alter, boah.
Lieber Zuhörer, das war jetzt meine Schuld, dass das jetzt passiert
ist. Das ist so fies, dass die von dir G1-Episoden wollen, aber von mir keine V1-Episoden.
Ich habe ja mit einem anderen Viva Plus Moderator habe ich ja meinen Bachelor gemacht.
Gab da Viva Plus Moderatoren? Hä? Gab es da Moderatoren? Das war doch nur so
ja, das,
mit dem Crawl.
Ja, nein, also nee. Da waren irgendwie, da kommt auch Miriam, diese ganz süße her, diese Österreicherin.
Wechselbraun.
Ja. Ich habe, die haben ja immer so verschiedenen Städten. Ich muss auch essen und alles. Das ist also nicht einfach zu koordinieren hier, Nils und Essen und the Message auch.
Yeah. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes you wonder how I keep from going under.
Mix du mal ein.
Broken glass everywhere. People pissing on the seats and I just don't care. Ah, da steht jetzt sogar, wie es geht.
Ja.
Auf der Aperol-Flasche selber drauf.
Ist jetzt der dritte, ne?
Ja, also einer hat schon fast
gereicht. Wer mitzählt.
Aber wir brauchen eine. Haben wir mehr als eine Flasche Sekt?
Ja, habe ich im Kühlschrank. Im Kühlschrank.
Dann hol ich mal.
Hast du noch Reis? Eis?
Ich bringe auch noch ein bisschen Reis mit. Und für jetzt ein bisschen Eis. Möchtest du braunen Reis? Basmati?
Braunen Eis.
Ein Spritzer Soda.
Ich tue mal ein bisschen mehr rein als ein Spritzer. Weil das wirkt so ausgleichend.
So, wa?
Mhm.
Oh, das ist das Eis.
Aha! Kaum bestellt, da ist es schon.
Ja, wir sind ein bisschen vom Leben abgekommen.
Finde ich nicht.
Wir sind so ein bisschen in der Comedy.
Das stimmt. Maria sagte, vom Leben abkommen heißt sterben.
Meine beste Freundin interessiert sich gerade wahnsinnig für Buddhismus.
Oh?
Und erzählt mir davon. Ich finde das immer ganz spannend, wenn sie mir davon erzählt. Mhm. Und
welche Aspekte? Warum?
Ja, weil das so eine... Weil ich das interessant finde, wenn mir Leute Dinge erzählen, die ihnen irgendwie... Die sie als... Wertekonstrukt spannend finden oder für die sie sich faszinieren. Ich finde es eigentlich grundsätzlich gut, wenn mir Leute von Dingen erzählen, die sie faszinieren. Und die erzählen vom Buddhismus und interessanter, und es gibt ja im Buddhismus wohl extrem viele Strömungen. Es gibt irgendwie, da gibt es ja dann immer diese Lamas und so, heißen die Typen.
Diese Tiere?
Nee, diese Typen, die da irgendwie so einen auf Dufte machen. Und, oder dann gibt es auch noch andere Bezeichnungen, keine Ahnung. Aber immer gibt ja immer so diese Dudes, die sagen so, ey, ihr müsst das und das machen und so, oder mach mal so und so.
Das finde ich das allergrößte Problem, diese Gurus.
Ja, naja, aber ist halt, sei es wie es ist.
Auch bei Hippies, ganz schlimm.
Die faszinieren die Leute ja, weil die vielleicht Sachen formulieren, auf die sie vorher so nicht gekommen sind, die sie faszinierend finden.
Ja.
Und es gibt dann eben so, also sie ist jetzt bei einer Buddhismusströmung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich weiß, dass dass ihr großer, dass der Master Dude dieser Richtung Sogya Rinpoche heißt. Und
das weißt du.
Ja, das weiß ich, weil sie von dem viel erzählt.
Sogya Rinpoche.
Rinpoche. Und der, und da gibt es wohl immer manchmal so Belehrungen oder so nennt sich das, wo er dann so quasi Sachen erklärt. Und es gibt auch noch andere, es gibt zum Beispiel, es gibt wohl auch Leute, die folgen dem Lama Ole, so nennt er sich, der ist wohl so ein Schwede. Däne.
Ah ja, ein Schwede, okay.
Oder Däne, der wohl früher irgendwie so, ich glaube, Autos geklaut hat oder irgendwie sowas und dann irgendwann den Buddhismus für sich entdeckt hat und dann so geläutert wurde und so. Der aber jetzt immer noch, und der deswegen so ein bisschen zweifelhaft ist, weil der wohl jetzt immer noch so...
Weil er immer noch Autos klaut?
Nee, aber weil er auch so veranstaltet, nee, weil er, also erstens sagt er so, ey, Porsche fahren ist geil, so, genießt das Leben, was er, wo ich erstmal sage, okay, grundsätzlich keine doofe Ansage irgendwie. Aber der ist auch immer so, der macht wohl immer, wenn der irgendwo auftritt, sagt er so, ja, übrigens, der Islam ist total scheiße und das sind die Schlimmsten, die es gibt, Moslems und so, von denen sollte man sich besser fernhalten. Und das ist ja schon, tut ja auch schon ein bisschen weh, sowas so als so.
Also ich finde, dass es sehr weh tut. Ja, nicht eben. Nur ein bisschen.
Also das finde ich nicht okay. Deswegen, der Dalai Lama sagt ja auch, der Dalai Lama wurde irgendwann gefragt, was ist mit dem Islam und so und dem Muslim, und hat Dalai Lama gesagt, wer bin ich denn, dass ich denen vorschreibe, wie die ihre Religion zu leben haben? Also sorry, kommt mal alle ein bisschen runter und so.
Ich dachte, das wäre auch so ein bisschen diese Buddhismus-Sache, dass alle sich entspannen.
Eigentlich ja,
machen,
ja, aber
können,
es gibt dann
will.
Immer noch so. Also,
es gibt halt auch Porsche-Buddhismus.
Es gibt ja auch Porsche-Buddhismus.
Wovor sich jetzt hier wieder? Aber naja. Das müsste sich ja mittlerweile beruhigt haben.
Naja, auf jeden Fall hat sie dann erzählt, und das fand ich ganz interessant, wir haben dann auch mal wieder so ein bisschen so über die Dinge gesprochen, die sie dann da auch irgendwie bespricht oder über die dann da gesprochen werden. Und dann ging es ums Sterben. Also es geht ja um Leben und es geht um Sterben. Und im Buddhismus ist ja auch das, ist ja die Idee, dass man wiedergeboren wird und so, und dass man irgendwie zu Lebzeiten sich so bemüht, das Leben irgendwie gut zu führen und auch irgendwie für andere da zu sein und im Jetzt zu sein, sodass man sich quasi seine Wiedergeburt aussuchen kann, mehr oder weniger. Also das ist, glaube ich, so eine Idee im Buddhismus. Und sie hat mir erzählt, dass, das fand ich ganz interessant, dass in dem, was sie jetzt so besprochen haben, sie war aber jetzt auch auf einem Seminar, wo es auch vor allem um Sterben und sowas ging, und da war dann ein Aspekt, dass quasi der Moment des Sterbens der wichtigste Moment im Leben ist. Dass der Moment des Sterbens der wichtigste, aufregendste und spannendste und interessanteste und größte Moment im Leben ist. Und das ist eine der Ideen dieses Buddhismus oder von, ich weiß nicht, ob das im ganzen Buddhismus wird es wahrscheinlich ähnlich gesehen. Und das fand ich ganz interessant, weil mein Impuls war sofort zu sagen, was? Was für ein Quatsch.
Das finde ich ein bisschen anstrengend.
Wieso muss das mein wichtigster Moment sein? Wieso kann ich nicht andere Momente als super wichtig für mein Leben empfinden? Hm. Warum? Aber da, die Idee dahinter ist natürlich die, dass der erste, der allererste Moment in deinem Leben ist, den du einfach nur alleine erleben kannst, den du nur alleine... Also, wo dir niemand sagen kann, was, wie das ist, oder wo du keine Erfahrung teilen kannst. Das ist der erste Moment im Leben, den du nicht teilen kannst und wo du nicht auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen kannst.
Außer von Leuten, ich sage jetzt mal, die so eine NATO-Erfahrung hatten.
Ja, aber da ist ja auch, wir hatten es ja gerade eben mit der Zirbeldrüse.
Ja.
Da ist ja das ist ja fraglich, ob diese.
Okay, ja, gut, ich finde ich interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob einem so eine Ausrichtung jetzt wirklich was bringt für sein Leben, dass man sagt, okay, alles, was ich mache, ist egal, Hauptsache ich sterbe jemand vernünftig
ja,
oder interessant.
Da kann man
oder
sich
so.
Ja auch locker machen, weil das passiert uns ja noch.
Also wenn ich davon ausgehe, dass wenn ich schon den Luxus habe, mir selber so eine Spiritualität und Philosophie aussuchen zu können, was du ja vielleicht auch im Mittelalter nicht konntest, dann weiß ich jetzt nicht, ob es das Sinnvollste ist, was zu nehmen, wo es nur darum geht, gut, das ist wahrscheinlich sogar noch spannender, möglichst interessant zu sterben. Das wäre wahrscheinlich auch noch halbwegs wieder interessant.
Da gibt es auch so eine Sendung auf D-Max oder Pro7-Max, wo immer die verrücktesten Arten gezeigt werden. Wo
Die
Leute
Crazy.
Ich weiß nicht, wie die heißt, wie Leute gestorben sind.
Es gibt dieses Buch 14 Book of Death oder sowas, wo so dumme Tote drin sind, natürlich auch den Darwin Award. Aber gut, meinetwegen, warum nicht? Wenn man sowas als Ich sage ja, wenn du sowas mal supposest und mal guckst, wie du damit fährst, finde ich sowas alles okay. Prost.
Prost.
Aber natürlich, wir gucken immer,
Santé.
Santé. Chin, chin. Wie wir es richtig machen und wie man, keine Ahnung, wie man versucht, ein erfülltes Leben zu führen. Da, ich finde immer das Interessante, was man so erlebt, wenn man gerade jetzt aus der Schule kommt, ne? Um da mal in eine spezifische Zeit des Lebens zu springen. Du bist so mit der Schule fertig und die eine Hälfte zieht so los und sagt, wir gehen jetzt auf die Uni und wir wollen was erleben oder wir gehen ein, zwei Jahre ins Ausland und so. Und die andere Hälfte sagt, ich mache eine Ausbildung bei der Bank und ich kaufe mir ein Reihenhaus.
Ist es nicht sogar die größere Hälfte?
Weiß ich nicht. Die Hälften sind generell oft gleich groß. Aber, also, keine Ahnung. Und früher habe ich natürlich, ich war so
ein, ja, ja.
So, ich komme vom Dorf, da ist das, ne, da, also ich, meine Hälfte hat auf die andere Hälfte extrem.
Man sagt doch auch, wenn man Kuchen oder so schneidet, man sagt doch, meine Hälfte ist größer als deine. Das ist doch umgangssprachlich
erlaubt. Mein Stück. Meiner ist größer.
Hab ich noch nie gehört.
Und, okay, dann kenne ich das, aber ich sag das öfter, dass meine Hälfte ist größer oder deine Hälfte ist größer, die Hälfte da ist größer als die andere. Okay. Für mich ist Hälfte quasi,
ja gut,
wenn etwas zweigeteilt ist. Sozusagen.
Das ist so ein bisschen aus Animal Farm, ne? Some animals are more equal than others. Ja,
ja, ich habe da auch immer Animal Farm im Kopf.
Ja, ich sehe das, dass das wieder so eine intellektuelle Anspielung ist.
Ich hole mir jetzt ein Eis.
Aber Animal Farm ist echt einer der härtesten Zeichentrickfilme.
Der ist so hart! Eieiei, ja. Diese Schweine, die sind, oh Gott. Sind
so und sowas cool. Lief aber früher, das ist so geil, weil das lief dann so in den 80ern, lief das halt dann so Freitagnachmittags im Kinderprogramm.
Ja, weil
gesagt haben, ist ja Zeichentrick.
Ist ja Zeichentrick.
Da habe ich auch When the Wind Blows gesehen.
Ja, ich
und das
auch.
Hat mich als Achtjährigen fertig gemacht.
Freitagnachmittags, ne? Da war so eine, genau. So eine komische Sendung, wo so ein Kino vor war. Genau. Irgendwie so. Eieiei, das weiß ich auch noch. When the Wind Blows, so ein hartes Ding. Das habe ich echt, naja. So, jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, also da geht es ja um Lebensplanung und was will ich von meinem Leben. Und dann sind also die einen, die wollen so Künstler werden und Schauspieler und Maler und Philosophen und Tankwarte und so, die ziehen so in die Welt hinaus und legen so Wert auf diese Ungewissheit und auf das Abenteuer und auf die Erfahrung. Und dann gibt es die andere Hälfte, die legt so eher so Wert auf die Sicherheit, auf das Vernünftige, auf wir bleiben mal im Dorf, wir gehen jetzt mal auf die Bank, wir gründen eine Familie, wir kaufen uns ein Reihenhaus. Und als cooler, crazy Typ, so hat man natürlich total auf diese Leute herabgesehen, auch so ein bisschen so, ey, das ist doch nicht das Leben, Leute. Das Leben ist raus und Party und that's the struggle, ja. Maria kriegt ihr Eis nicht auf und sie wird zunehmend wütender.
Hier steht vor allen Dingen 5 bis 10 Minuten rauchen, ich weiß nicht, was das bedeutet.
Das verwirrt halt. In 5 bis 10 Minuten essen oder in 5, naja. So, und was ich ganz interessant fand, dass ich dann irgendwann als dieser spätpubertäre, freiheitsliebende Adventure-Zorn von mir so ein bisschen gegangen war, dass ich dann irgendwann begriffen habe, also mit 30 setzt dann irgendwann ja auch mal bei dem, setzt ja irgendwann mal so eine Spießigkeit bei allen ein und alle wollen dann mal auch Kinder, dass ich dann gesagt habe, nee, also ich kann das jetzt, das ist jetzt nicht mein Weg gewesen, aber ich kann den Weg absolut in meinem Kopf nachvollziehen. Weil jemand, der so denkt, okay, ich fange jetzt mal was in Medien an zu arbeiten, crazy, ich mache so Werbung und hier und da, das ist nicht der glücklichere Typ nachher. Es gab dann ja plötzlich den Begriff nicht mehr von der Midlife-Crisis, sondern von der Quarterlife-Crisis, die beschrieb, dass die armen Leute mit 25 begreifen, dass ihre geilen, komischen Karrieren dann doch einfach nicht so viel Sinn und Inhalt hatten, wie sie sich vielleicht davon erhofft hatten, in diesen bunten Beschreibungen davon. Und dass dann die Leute, die eigentlich das spießigere Leben geführt haben, die hatten dann 2 Kinder, hatten eine Frau und hatten ihr Reihenhaus, dass die eigentlich damit relativ glücklich sind. Was ich total faszinierend fand, als ich das irgendwann mal begriffen habe, dass das natürlich auch geht und dass es das so ein bisschen damit zusammenhängt, was du dir für Ziele steckst und das Glück eigentlich oft nur bedeutet, was für Ziele du dir steckst, egal was es jetzt ist und wie weit du dann davon entfernt bist. Und das kann bedeuten, mein Glück ist diese Pizza zu essen, ich habe es geschafft, ich bin glücklich, oder mein Glück ist Papst zu werden, ich bin sehr weit davon entfernt, ich bin nicht glücklich, obwohl ich eigentlich derselbe Typ bin.
Aber kann man sich denn aussuchen, was deine Glücksziele sind?
Ich weiß nicht, ich glaube, du kannst es bewusst machen. Das hängt natürlich auch komplett mit deiner soziologischen Prägung zusammen, was du glaubst, was dir wichtig ist, ob dir jetzt Sicherheit wichtiger ist, ob dir jetzt Abenteuer wichtiger ist. Aber ich glaube eben auch, dass du dir auch falsche Ziele stecken kannst, die vielleicht gar nicht das Richtige für dich sind, oder dass sich deine Ziele einfach nochmal verändern. Weil wie oft, also ich habe so viele Freunde oder ich kenne viele Frauen, die einfach, vielleicht habe ich das schon mal gesagt, die einfach grundsätzlich um die 30 rum schwanger werden. Und das ist für mich egal, wo sie herkommen. Und ob sie jetzt einen Freund vorher hatten für 10, 15 Jahre, trennen sich und ein halbes Jahr später sind sie schwanger. Weil das dann irgendwann was ist, was du dann in deinem Leben irgendwann machst, weil du dann dafür bereit bist. Mhm. Und das hat dann, das hat dann so einen Punkt, wo du einfach, also ich glaube, da entwickeln sich viele Leute einfach relativ ähnlich. Und haben dann so eine gewisse Reife und sagen oder wissen dann, wer sie sind, was sie wollen.
Absolut, nein, das ist ja so eine gesellschaftliche Prägung auch.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass, gut, das also ist gerade ein anderes Thema. Das ist so dieses, du weißt dann, wer du bist, oder du dein Leben, deine Glück hängt nicht mal davon ab, dass du jeden Abend in eine andere Kneipe in Kreuzberg gehst, sondern dann bedeutet dein Glück oder dein Ziel oder dein Sinn in deinem Leben plötzlich was anderes, nämlich vielleicht auf ein Kind großziehen zu wollen und ziehst da dein Glück plötzlich raus. Und das ist dann plötzlich der Sinn in deinem Leben. Das weißt du ja besser als ich, du hast ja schon so lange ein Kind. Das ist ja nochmal irgendwie vielleicht eine andere sinnstiftende Sache als jemand, der kein Kind hat. Das kenne ich zum Beispiel von vielen Leuten oder von einigen Leuten, die in Medien arbeiten, die sagen, oh, also ich habe jetzt echt schon viel Quatsch gemacht, ich drehe irgendwelche Werbespots und eigentlich ist das alles Blödsinn. Aber seit ich ein Kind habe, da habe ich wenigstens einen Zweck in meinem Leben, dann weiß ich, ne, ich bin für meinen Sohn da oder für meine Tochter da. Und
ja, viele finden dieses Kinderkriegen ja auch deswegen so entspannt auf eine Art und Weise, weil sich die Priorität von ihnen auf diese andere Person verschiebt. Und da, wenn man sich nicht mehr so krass auf sich selbst konzentriert, ist man auch einfach nicht mehr so unglücklich irgendwie.
Das ist auch interessant, so, weil das ist jetzt gerade das, ne, dieses Individualitätsding, was ich gerade gesagt habe. So dieses, du hast ja auch diesen Druck, glücklich sein zu müssen, erfolgreich sein zu müssen, nochmal viel schlimmer durch Facebook, wo ja jeder nur sein geilstes Leben darstellt, das er irgendwie hat, weil er jetzt gerade am Flughafen sonst wohin fliegt oder so. Ach Gott, ich verliere jetzt ganz hart den Faden in verschiedene Richtungen.
Jetzt hat es sich denn verändert, ein Kind zu kriegen? Oder entspannt?
Lustigerweise, ich weiß gar nicht, so für mich war das so total selbstverständlich, ein Kind zu kriegen, weil ich aber auch, ich bin das jüngste von 4 Geschwistern, die alle vor mir schon Kinder irgendwie hatten. Und deswegen schien das irgendwie normal und selbstverständlich, dass ich jetzt auch eins in die Welt setze sozusagen. Da war ich ja, ich war ja Mitte 20, als ich Papa geworden bin. Und da denke ich auch oft drüber nach, ob das sinnstiftend war, ob das meinem Leben mehr Sinn gegeben hat, dass ich Papa bin. Und das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also, ich liebe meine Tochter über alles und ich bin super stolz auf die, weil das ein tolles Mädchen ist. Und ich auch das Gefühl habe, da meinen Teil zu beigetragen zu haben. Und ich, das ist eine ganz fantastische Person und die wird immer toller und die ist jetzt 15 geworden und je älter die wird, desto mehr Person wird das ja auch und so. Und das ist ja ganz spannend, das mitzuverfolgen. Aber ich, trotz allem Anteil, den ich daran habe und allem, was ich dafür tue und alle Verantwortung, die ich auch dafür spüre, ist auch das wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie wirklich eine tiefergehende Verantwortung fühle und spüre, die ich eben für sie habe. Trotz allem ist das was, wo ich so denke, ja, ich helfe dir, eine eigene Person zu sein und je mehr die diese eigene Person wird, desto weniger habe ich damit eigentlich zu tun. Die entsteht oder die wird zu dieser Person durch Prägungen, durch Umwelt und ich bin eine dieser Prägungen, die sie dazu macht, aber je älter die wird, desto mehr, desto, ich meine, wir kennen das alle, 14, 15, 16, 17, da haben wir jetzt alle nicht mehr irgendwie den ganzen, jeden Abend zu Hause gesessen und mit unseren Eltern irgendwie Heimer gespielt oder so, sondern da werden dann andere Dinge, außer du, Maria, aber da werden dann natürlich andere Dinge wichtig und interessant und spannend und aufregend, die einen, wenn man sich selber zurückerinnert, mitunter vielleicht, also für einen selbst gefühlt, natürlich auch irrsinnig prägen. Also wer erinnert sich nicht an seine Teenagerzeit, an seine Zeit, in der er irgendwie angefangen hat, auf eigenen Beinen zu stehen oder eigene Erfahrungen zu machen oder eigene Sachen zu erleben und so. Und da kann ich sie weder vorbewahren, noch will ich das, ich kann nur immer irgendwie so ein Also ich kann natürlich ein Stück weit irgendwie das beeinflussen, aber über einen gewissen Punkt hinaus nicht mehr. Und man wird dann als Elternteil, ist das irrsinnig seltsam und schräg, so lange für jemand da gewesen zu sein. Und diese Person war auch total auf einen angewiesen und hat einem das auch jeden Tag irgendwie demonstriert. Und plötzlich von heute auf morgen ist die so, nee, brauchst nicht kommen irgendwie. Ich mach das alleine, ich krieg das alleine klar und so. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, an dem viele Eltern oder viele Leute, die Eltern sind, die das nicht so richtig gebacken kriegen, nicht so richtig transferiert kriegen und da irgendwie so ein bisschen vielleicht auch dran verzweifeln oder so.
Ja, das glaube ich. Also es gibt ja jetzt dieses Phänomen, man redet ja von Helikoptereltern und so. Ja. Ne? Das ist wahrscheinlich das Problem, wenn du deinen einzigen Sinn darin siehst, jetzt ein Kind zu haben, wie genau. So ein kleines Tamagotchi. Genau. Und dann alles dafür regeln zu müssen, weil du sonst vielleicht diese große Leere in dir selber hast, die du mit diesem Kind gefüllt hast.
Ja, dieses...
Wie Olli Schulz so schön sagte in seinem Lied, halt die Fresse, krieg ein Kind. Oder werd doch Missionar,
ja.
Such dir andere Ziele, gründ doch eine Familie, komm mal endlich klar. Natürlich, dass da auch was drin ist. Aber nichtsdestotrotz führt uns das wieder darauf zurück, dass wir alle versuchen, irgendeinen Sinn und irgendein Ziel und irgendeinen Zweck in unserem Leben zu haben, der unterschiedliche Sachen sein kann und vielleicht sich dann auch oftmals als völliger Quatsch rausstellt, weil man irgendwelchen Sachen hinterhergejagt hat, die einen einfach nicht glücklich machen oder die einem nicht das Gefühl geben. Für mich war es sehr interessant zu erkennen, weil ich war wie ich jemand, ich bin ja nach London gezogen, also ich komme vom Dorf, bin nach London gezogen, habe da irgendwie alles Mögliche gemacht, habe dann das total scheiße gefunden oder total langweilig gefunden, die Spießer, die alle zu Hause bleiben. Ich sag nur, also Glück ist es egal, also dein Glück kann aus einfach unfassbar vielen Quellen kommen. Es ist völlig wurscht, was du letztendlich machst. Und ich glaube jetzt immer noch, also ein Ziel als Mensch sollte sein, mehr zu werden, als man gerade ist. Also versuchen, besser zu werden. Ja. Besser in Anführungsstrichen, jetzt nicht irgendwie schneller rennen können, sondern irgendwie versuchen, über sich hinauszuwachsen, sein Potenzial zu verbessern. Das scheint mir irgendwie ein ganz gutes Ziel zu sein. So, aber was kannst du denn mehr sagen?
Oder vielleicht... Ja, ich glaube, eine große Kunst des Lebens, die man vielleicht lernen muss oder etwas, was das Leben auch vielleicht ausmacht, auf eine gewisse Art oder das, was ab einem gewissen Punkt im Leben irgendwie plötzlich ein Thema wird und wichtig wird und etwas wird, worauf man sich einlassen können muss und was man vielleicht lernen muss, ist loslassen können. Ich glaube, loslassen ist ein irrsinnig großes Thema im Leben und das wird immer größer, je älter man wird. Und damit meine ich aber nicht nur irgendwie Tod, sondern auch eben, wie gesagt, das Kind, das groß wird und auf eigenen Beinen steht. Oder auch Träume, die man vielleicht als Jugendlicher oder als Kind hatte, auch irgendwann mal ad acta legen, weil es auch albern ist, immer jedem Traum sein Leben lang hinterher zu jagen. Und,
ja.
Oder man hat ja auch irgendwann neue Träume, die einem vielleicht erst viel später gekommen sind, die man als Jugendlicher furchtbar fand oder so. Also zum Beispiel ein ganz blödes Beispiel, so ein ganz albern, einfaches Beispiel ist, ich glaube, als 18-Jähriger hätte ich mich für diesen Gedanken irgendwie, hätte ich mir ins Gesicht geschlagen oder so. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage so, oh, ich hätte voll gerne so einen Schrebergarten.
Total.
Ja.
Und mega geil.
Das hätte ich früher, wäre das der schlimmste Gedanke aller Zeiten gewesen.
Ja. Wir sind sogar auf der Suche.
Ja.
Aber ist nicht einfach, ne?
Nee, ist nicht einfach. Früher wäre das der schlimmste Gedanke aller Zeiten gewesen. Ich dachte, was ist mit dir los, Alter? Frühvergreisung. Ja. Und jetzt denke ich so, wie geil ist das, so einen kleinen Garten in der Stadt zu haben, wo du kurz alles hinter dir lassen kannst und dich nur irgendwie darum kümmerst, dass die Radieschen wachsen oder so ein Scheiß.
WhatsApp-Nachricht vor, die ich gestern gekriegt habe. Die ist genau zu diesem Thema.
Das finde ich gut, wie du sehr entschuldigend, Maria, sagst, weiß, dass du dein Handy nimmst.
Ich schäme
also
mich auch.
Scheint
Maria, guck mich auch nicht an. Das ist
ich würde ja auch kein allgemeines Verbot aussprechen. Ich wollte nur sozusagen verhindern, dass wieder, wenn man so betrunken ist, und dann
ja, du hast auch vollkommen
bleibt
recht.
Man so dran hängen. Und
ist
so.
Auch richtig.
So, eine
ich mache
hier
die ganze Zeit Social Media. Ich habe hier ein Foto gepostet und die Leute
flippen aus.
Ihr seid tatsächlich sehr.
Kann ich auch nicht so gut vorlesen. Sie schreibt, also die hat so einen Garten in Brandenburg.
Ja.
So, und die war früher sehr, sehr wild. Eine Freundin von mir, die schreibt jetzt, ich gehe nie mehr aus, pendle 3 Tage die Woche nach Brandenburg. Weil die da in so einem Schrebergarten
hat.
Ja. Das verändert sich, die ist jetzt, keine Ahnung, 4 Jahre.
Kann ich ja nachvollziehen. Nils und ich haben ja schon so einen kleinen Proxy-Strebergarten, und zwar meine Eltern, und sind echt total viele Wochenenden eigentlich da. Fahren irgendwie freitags hin und bleiben bis montags früh, haben da unser Gästezimmer, haben es uns da gemütlich
gemacht.
Und
warum?
Und so,
weil
wir da im Garten rumhängen können. ist halt eine Flucht, da ist ruhig.
Ja, genau,
da ist
so ein
ruhig. Kurzes Urlaubsfeeling, ne?
Weil ich sag nur, man hat plötzlich seine anderen Ziele und begreift so bestimmte andere Sachen auch, die haben vielleicht andere Leute irgendwie anders begriffen und so.
Ja.
Deshalb, ich sehe das genauso. Das ist,
Na, ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch das so eine evolutionäre Sache, dass der Körper sozusagen deine Ziele so ein bisschen verschiebt, entsprechend dem Verfall deines Körpers.
Stimmt. Und so 50-Jährige, die immer noch auf die Raves gehen mit den 20-Jährigen, findet man ja auch irgendwie komisch.
Ja.
Ich bin ab übermorgen auf der Fusion.
Fusion ist auch so du, Uke.
So viel das.
Fusion ist so du, wie du denkst, dass Katze ich ist.
Was? Fusion? Nee.
Nee? Findest du nicht?
Ich war vor 10 Jahren auch auf Fusion, letztes Mal irgendwie vor 5 Jahren.
Aber ist das nicht irgendwie das Iron Man des kleinen Mannes? Oder
das was? Iron Man, ja. Das ohne, ohne was
Burning
zu tun.
Man.
Burning Man, ja.
Ja, es hat sowas. Hat ein bisschen was Burning Man.
Man kommt nächstes Jahr nach Europa, ne?
Ich habe das jetzt, ganz ehrlich, das schreiben mir alle Leute, weil es so einen Weißartikel darüber gab. Das ist echt nicht ganz korrekt. Weil Burning Man ist schon längst in Europa. Das nennt sich Regional Burns. So, es gibt ganz viele Ableger von Burning
Regional
Man.
Regional Burns wiederum klingt so ein bisschen wie...
Na, Ku Klux Klan. So.
Nee, ich eher wie so eine schlimme Ausschlagsache.
Ja, das stimmt, total. Na, es gibt das Nowhere zum Beispiel in Portugal. Es gibt einen in Dänemark. Es gibt den Burning Bear in Deutschland. Es gibt einen in Wien. Es kommt jetzt eine so eine Party findet jetzt in Niederlanden statt. Und da hat irgendwie Weiß drüber geschrieben, Burning Man kommt jetzt nach in die Niederlande. Es gibt ganz viele. Es gibt in den USA, das ganze Jahr verteilt, gibt es ganz viele von diesen Regional Burns, die alle... Sorry, ich missioniere jetzt gerade. Die haben alle so dieselben, es gibt diese 10 Prinzipien von Burning Man und die machen sie dann auch auf ihren Partys und richten das dann so ein bisschen aus.
Ist ja auch so ein bisschen quasi religiös, ne?
Das ist wieder so ein Supposed-Ding. Also Burning Man, ich liebe das wirklich, weil, ne, wie mein Kollege gesagt hat, diese eine Woche da gibt ihm Hoffnung für die Menschheit.
Ja.
Eine Woche lang halten sich alle Leute nach bestem Wissen und Gewissen an diese 10 Regeln, die es da gibt, so Leave No Trace, also keiner von den 70.000 Leuten macht Müll.
Ich habe ja Angst vor dem Burning Man, obwohl ich das hochfaszinierend finde, schon mehrere Dokus geguckt habe, weil ich so Angst habe vor Drogen.
Das ist zum Beispiel, kann ich jetzt auch sagen, das stimmt auch einfach nicht.
Nee? Ich habe halt Angst vor, ich will nicht im gleichen Raum sein mit Menschen, die Drogen genommen haben, außer Kiffen und Alkohol, weil ich damit nicht
Aber wie kommst du darauf, dass da jetzt alle Drogen nehmen? Das ist so eine Meinung, die irgendwie so vorherrscht.
Naja, also deswegen sage ich ja, dass deswegen habe ich ja angefangen mit, ich war noch nie da.
Also das ist
mein
einfach,
Wissen ist
es
sozusagen.
Es ist einfach nicht so. Also,
nee?
Nein, überhaupt nicht. Also es nehmen garantiert, es sind 70.000 Leute da.
Bin ich hier
ja, doch, alle Leute gehen davon aus, dass da alle permanent harte Party machen.
Es tut mir auch leid, ich wollte niemanden
verletzen. Nee, ist in Ordnung. Nein, das ist genau das, was viele Leute darüber denken. Alle Leute sind alle nackt und ficken und machen die ganze Party. Und das ist eigentlich gar nicht das Ding von Burning Man. So, das Ding ist, wie ich diese 10 Regeln, dass die Leute sich da eine temporäre Stadt aufbauen und einfach so geil miteinander umgehen und so viele auf die Beine stellen und so geile Kunst da ist, die dann nach 5 Tagen verbrannt wird.
Hm.
Das ist so das. Und das sind natürlich logischerweise, weil das alles, die haben alle keine Probleme mit Drogen, sind ja viele Leute auf Drogen, aber auch nicht permanent. Und wie viele Kneipen das da gibt, wo einfach nur Alkohol ausgeschenkt wird,
ja.
Für umsonst, weil du darfst ja nur verschenken und nicht handeln oder kaufen. Also, wer Alkohol nimmt, nimmt ja keine anderen Drogen. Also Drogen ist nicht das Hauptding von Burning Man, nicht mal ansatzweise. Dann kriegst du wahrscheinlich mehr Drogen, behaupte ich jetzt einfach mal so, im Berghain als auf dem Burning Man.
Das ist
meine Aussage.
Das ist ja auch ein bisschen eher so Spring Break, was du beschreibst.
Ich glaube schon.
Ich habe
so
erstens mal gar nichts beschrieben.
Na.
Ich habe ja nur die Drogensache angesprochen. Ich habe ja gesagt, das wäre die Angst, die ich habe, dahin zu fahren, weil ich Drogen gegenüber auch überhaupt nicht aufgeschlossen bin. Da haben wir letztens mal drüber gesprochen,
gesagt,
dass ich mich manchmal frage, warum.
Da sind Kinder, da sind alte Leute. Ich bin absoluter, unfassbar großer Fan von Burning Man, auch wenn Leute...
Fährst du jedes Jahr hin?
Ich bin jetzt das dritte Jahr da dieses Jahr und ich wollte seit 15 Jahren hin. Nächstes Jahr, es ist sehr schwierig, das immer zu organisieren und Tickets da überhaupt zu kriegen und so ein Krams. Das heißt, nächstes Jahr vielleicht dann nicht mehr. Nächstes Jahr mache ich dann vielleicht mal Nowhere, also in europäischen Burning Man in Portugal.
Ja.
Das gibt dir echt Hoffnung für die Menschheit. Das ist so
krass.
Ja, das
ist was für dich, ne?
Also ich glaube, das ist was für jeden, ganz ehrlich.
Meinst du mich?
Hm?
Ja.
Das ist wirklich was für jeden, weil das so toll ist.
Aber mit dir fühle ich mich ja immer recht sicher. Mit dir würde ich da vielleicht mal hinfahren.
Es ist wirklich, wie ich will jetzt gar keine, das ist ja auch ein anderes Thema. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Wirklich toll.
Cool.
Und das ist auch, also.
Na, ich fand es ja auch optisch immer total ansprechend, ne? Also so in den Berichten ging es ja auch nicht immer nur um Drogen. So, die haben ja auch viel gezeigt und so. Und ich fand es immer faszinierend, deswegen habe ich überhaupt davon angefangen.
Ich sag nur, also du hast tagsüber 35 Grad, nachts hast du 0 Grad. Ob du deinem Körper da jetzt noch unfassbar viele Drogen zumuten möchtest, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, tun genug Leute garantiert und überall und so weiter. Ja. Aber da ist das andere, nicht, die, das, was wir hier in Berlin an Party machen,
ja,
das bewundern ja die Leute in den USA immer so, ne? Dass du so in so einem Berghain dass du, oder Sisyphus, dass du von Donnerstag bis Montag früh durchfeierst, weil es das da einfach nicht gibt.
Ja.
Das heißt, das, was wir als, oder was die dann da als Exzess verstehen,
ist nochmal eine ganz andere.
Das gibt es bei uns eigentlich.
Sind die alle auch um eins im Bett?
Ist bei, ja, das ist bei uns, da, nein, auch das, da ist schon extrem, was da abgeht. Aber das ist jetzt nichts, was uns jetzt komplett von Hocker ja hauen würde. Das sind andere Sachen, die mich da vom Hocker hauen.
Zwei Nasen tanken!
Beim nächsten Mal in zwei Nasen tanken.
Ja, ja,
weißt du, wie das geht?
Ja, nee,
halt das
Richtung
fest, halt den Korken fest.
Gute.
Halt den Korken fest,
halt den Korken fest,
halt den Korken fest,
halt den Korken fest, halt den Korken fest, halt den Korken fest, 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 fest.
Zwei Nasen tanken!